Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nummer 114. Kurzes Intro. Nils muss zum klassischen Ski langlaufen. Ich nehme es schon mal vorweg. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Heute eine richtig gute Episode mal wieder mit Trainingsthemen. Der Coach durfte mal wieder Coach spielen. So würde ich es zusammenfassen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, oder Nils? Außer, dass es natürlich noch so ein kleines Neujahrs-Update am Anfang von uns gab.
Genau, die Frohes Neues Jahr Edition 2025. Hat mir viel Spaß gemacht und vor allem auch, wir haben ja gesagt, wir machen sie ein bisschen kürzer, ist sie gar nicht geworden, weil es einfach wieder spannende Themen waren und ich bin dann wieder drin in der Materie. Ist einfach so, dann sagst du jetzt letzte Frage und dann fällt dir das aber noch ein, aber du hast recht, deswegen schnell rein in die Episode und dann geht's rauf auf die Langlaufskier.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt... Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 Core PL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Nils hält jetzt die ganze Zeit sein Mikrokabel fest, weil er zu geizig ist, sich ein neues USB-C-Kabel zu kaufen und auf Reisen seinen Maiken-Wackel-Kontakt hat. Naja, das hast du jetzt davon, Nils. Erstmal würde ich sagen, Happy New Year, New Year's Edition heute. Und wir haben noch gar nicht, bevor wir jetzt erzählen, sind wir gut, ach komm, doch, wir starten damit. Bist du gut reingekommen? Wie hast du gefeiert?
Ganz entspannt. Wir machen tatsächlich mit 2 Families Urlaub in Norwegen. Das habe ich, glaube ich, schon angedeutet. Und ich versuche hier The Norwegian Method kennenzulernen. Die letzten Tage sind mit der Fähre über Oslo, Kiel-Oslo, nach Norwegen gefahren, hatten dann echt einen coolen Tag in Oslo. Super, super schöne Stadt, hat richtig Spaß gemacht. Mit schönem Läufchen noch bei strahlendem Sonnenschein an der Coastline, der schönen Oper in Oslo vorbei. Also sehr weit im Norden, aber lohnt sich definitiv, die Stadt mal anzugucken. Und dann ging es weiter mit dem Auto, was aber auch wirklich ein mega cooler Roadtrip war, weil halt einfach die Landschaft wunderschön ist. Also die ganze Zeit so an Fjorden lang und dann wird es halt langsam immer bergiger. Wir sind jetzt nicht in den krassen Bergen, also wir sind auf, glaube ich, 700 Meter Höhe. Und ich bin schon zweimal laufen gegangen, nicht Skilaufen, sondern laufen. Ich bin ja nicht so der Mann auf Brettern. Wobei, das erzähle ich gleich auch nochmal, gestern haben wir eine Husky-Tour gemacht. Das war richtig, richtig cool. Und da war ich dann Pilot des Hundeschlittens. Also da habe ich das dann doch gezeigt, dass ich mich auf Kufen bewegen kann, sagen wir es mal so. Ja, es hat echt Bock gemacht. Also es war wirklich cool. Aber ich bin zweimal schon gelaufen. Und da spätestens hast du gemerkt, dass die Norweger echt anders sind, weil wenn du irgendwie in St. Anton mal laufen gehst oder in Saalbach oder so, wo ich ja regelmäßig bin, weil Anna und Kasper ja begeisterte Skifahrer sind, dann wärst du ja doch eher schräg angeguckt, wenn du bei so perfekten Schneebedingungen laufen gehst. Das kann ja irgendwie bei uns keiner verstehen. Und hier ist es völlig normal. Also ich habe meinen ersten Lauf wirklich gestern gemacht, Neuschnee, minus 15 Grad oder den ersten Lauf des Jahres, das war der zweite Lauf hier. Neuschnee, minus 15 Grad, strahlender Sonnenschein, das war super schön und die Tage sind kurz hier. Also wir haben es jetzt ja 20 nach 8 und es ist wirklich noch stockdunkel. Also hell wird es hier so 8:45 und dann wird es auch schon wieder um 3:30 dunkel. Also ja, wobei ich hätte es ehrlich gesagt noch schlimmer gedacht. So groß ist der Unterschied zu Hamburg jetzt auch nicht. Also morgens vielleicht eine Stunde und abends tatsächlich nur, naja doch, morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Also doch noch 2 Stunden. Aber was ich erzählen wollte, ich bin gelaufen und dann siehst du halt überall schon wirklich Laufspuren. Und dir kommen halt auch regelmäßig, also bei den beiden Läufen, die ich gemacht habe hier in den Bergen, sind mir beim ersten Lauf 3 Läufer entgegengekommen und bei meinem Neujahrslauf 2 Läufer.
Geil.
Und dich guckt auch keiner schräg an. Ist völlig normal, eingepackt wie ein Eskimo, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Ich glaube, ich bin noch nie bei solchen Minusgraden gelaufen, ging aber, weil sie halt trocken waren. Mhm. Also ist schon echt ein anderes Volk und das, was da auch immer beschrieben wird, so diese, dass du halt einfach Sport hier von klein auf machst, das wird hier echt gelebt. Es ist so cool zu sehen, gerade auch Langlauf, was ja bei uns nicht hip ist und auch tatsächlich hier in der Gegend auch eher klassisch. Also hier sind auch gar keine Skatingloipen gespurt und du kannst auch Skating-Skier hier gar nicht ausleihen. Da müsstest du den Berg runterfahren und unten ist dann ein Ort, wo du auch Skating-Skier kaufen kannst oder leihen kannst. Hier kriegst du wirklich nur klassisch und das machen hier halt wirklich die ganzen Familien. Also ab, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren stehen die auch auf klassischen Skiern. Pisten fahren sie natürlich auch runter, das kennt man ja aber aus Österreich oder der Schweiz auch oder auch Süddeutschland. Aber dass sie halt wirklich auch klassisches Skilanglauf machen in dem Alter, das ist schon cool. Und da kommt dir halt die ganze Familie entgegen und halt auch super viele Ältere, super schnell, alle in ihren Trimtex-Klamotten, wo du am Anfang so auch wieder typisch idiotischer Triathlet, oh guck mal, das ist ein Triathlet, bis dir irgendwann bewusst wird, dass Trimtex ja einfach nur eine norwegische Sportmarke ist, die mit Triathlon nichts zu tun hat. Oder gut, es gibt auch Triathlon-Klamotten, aber halt auch Skiklamotten. Also die leben hier echt schon den Spirit ganz anders. Und klar, natürlich raffe Natur, coole Leute irgendwie, was man dann gestern auch so beim Husky-Schlittenfahren gemerkt hat. Also auch wie die dann so darüber reden, ob es Elche gibt, ob es Rentiere gibt und ob die geschossen werden oder nicht. Also das ist ja auch immer so ein bisschen so, als Deutscher bist du dann ja auch immer gleich so, ist es auch korrekt, was wir machen und tierschutzmäßig. Wir haben dann auch angerufen um 2 Uhr, hatten wir den Termin und mussten doch ein bisschen fahren. Und dadurch, dass es geschneit hat, war es dann doch ein bisschen längerer Trip und dann haben wir angerufen, dass wir erst um 2:10 da sind. Und dann haben sie uns angeguckt und haben dann so gefragt, woher wir denn kommen und wir sind aus Deutschland und der Schweiz. Und haben sie sich halt totgelacht, ach, das erklärt den Anruf. Kein Norweger würde anrufen, weil er 10 Minuten zu spät kommt. Also irgendwie scheinen die Nordeuropäer entspannt zu sein, die Südeuropäer auch. Aber die Deutschen sind dann halt immer so diese deutsche Pünktlichkeit. Das war dann echt ganz witzig. Geil. Aber ist schon wirklich, also wir haben halt auch tolles Wetter. Ich glaube, das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Die Sonne, habe ich ja erzählt, hat man in Hamburg in den letzten Wochen und Monaten nicht so viel gesehen. Und hier war bisher jeder Tag sonnig. Wobei die Sonne, muss man auch ehrlich sagen, gar nicht so richtig hochkommt. Die siehst du dann halt wirklich für 2 Stunden in den Bergen. Ansonsten ist sie wieder unten und oben. Aber ist schon ein cooler Spirit. Und dementsprechend lange, lange, lange Antwort auf deine Frage. Bin ich sehr entspannt reingekommen, gab sogar auch trotzdem auch ein Feuerwerk, da war ich überrascht, ob die so naturverbunden sind, dass sie keine Raketen zünden, aber ein paar Raketen wurden doch gezündet, aber natürlich überhaupt kein Vergleich zu jetzt irgendwie Hamburg oder so. Also es war sehr cool. Wie war es bei euch?
Ja, auch ganz entspannt. Haben auch mit 2 Freunden und Familie noch den Klassiker gemacht, Raclette auf dem Tisch und die große Völlerei, also dass du dann irgendwie so geil, dass du nicht aufhören kannst zu essen und dir so viel reinstopfst, wie ihm da ist und trotzdem ist am Ende noch so viel da, dass du halt nochmal das Ganze machen könntest.
Man könnte ja zu wenig haben.
Ja, ja. Und auch mit diesem Raclette-Käse immer. Ich habe schon zu lange gesagt, nee, lass uns, also jeder hat dann irgendwie ein bisschen was mitgebracht. Und da habe ich dann gesagt, nee, das reicht locker. Und am Ende hatten wir wieder zwei Packungen von diesem Käse über, wo du dann danach denkst, so, ja, was mache ich jetzt damit in diesen dicken Scheiben? Die kannst du ja auch nicht einfach aufs Brot hauen, das schmeckt dann auch komisch. Ja, dementsprechend... ja, wie jeder kennt es, glaube ich, der schon mal Raclette gemacht hat, einmal wie immer. Und ja, dann ist ja das Geile so ein bisschen mit Kids, wenn die noch so klein sind, dann bis 12 geht ja alles noch so prima. Frieda war natürlich schon am Pennen, die hat's verpennt, aber dann einmal irgendwie Feuerwerk geguckt, Happy New Year, und dann liegst du auch spätestens um 1 im Bett, und dann dementsprechend ist der nächste Tag dann auch noch völlig in Ordnung, dass du dann einfach geil und gut ins neue Jahr gestartet bist. Das liegt daran jetzt, dass ich so noch nicht ganz da bin wieder. Frieda hat uns heute bis 8 Uhr schlafen lassen, und ich war eben aufgewacht und so, oh geil, die haben so bis 8 Uhr pennen, lassen jetzt so einen Kaffee hingehe ich und das so Kaffeemaschine, dann stehe ich unter der Kaffeemaschine und denk so, Moment mal.
Irgendwas war da.
Heute ist doch Freitag. Podcast. Dann wollten wir aufnehmen. 8. Guckst du auf den Wecker? 8:03 Uhr. Oh shit. Dann bin ich zu meinem Handy gerannt, hab das von der Ladedose abgestöpselt, hab drauf geguckt, du hast mir eine Kaffeemaschine geschickt, brauch noch 5 Minuten. Das war dann um 4 nach, und hab ich geschrieben, ich jetzt auch noch.
Einige Sachen ändern sich halt nicht. Das Einzige, was sich verändert in 25, ist, dass Early Bird nicht 6:30 Uhr ist, sondern 8 Uhr. Das muss ich wieder ändern, Nicky Boy.
Ja.
Wobei, was natürlich dagegen spricht, dass man am Tag nach dem Silvesterabend dann entspannt ins Neujahr startet, ist der Raclette-Käse, finde ich. Also für mich ist es dann immer nicht so ein entspannter Tag. Es ist dann eher so, zumindest bis mittags, dass du echt wie so ein Faultier auf dem Sofa liegst und denkst so, alter Sport, boah, schiebe ich nochmal ein bisschen weiter nach hinten.
Also ich kann dir sagen, Frieda hat ja dann Hunger, und dann bist du ja so als Family, dann machst du automatisch auch so ein bisschen was. Jetzt hast du zu Jana gesagt, also mein Müsli kannst du erst nochmal in den Kühlschrank stellen. Ich habe noch keinen Hunger.
Das erklärt also auch genauso, deine Motivation, dass du jetzt jeden Tag bisher Sport gemacht hast. Das ist einfach.
Es war 2 Tage, come on.
Ist egal, jeden Tag Sport. Das Jahr hast du bisher durchgezogen.
Ja. Also dieses Jahr wird krass. Ich habe auch extra so dieses... ja, immer in die Story geschrieben, 1-3-6-5, 2-3-6-5, heute mache ich 3-3-6-5, mal gucken, wie weit ich komme. Nein, ich habe mir schon vorgenommen, dieses Jahr so aktiv wie möglich zu sein oder jeden Tag irgendwie aktiv zu sein. Das wird wahrscheinlich nicht an 100%, doch, es klappt vielleicht an 100% der Tage. Ich soll mich ja nicht jetzt schon limitieren. Ne? Das ist,
nein, überhaupt nicht.
Dann sind wir ja schon wieder, also dann können die guten Versätze, dann werden sie jetzt ja schon wieder am dritten Jahr abgebrochen.
Der größte Limiter ist der Kopf.
So sieht's aus. Nein, ich mache an allen Tagen des Jahres Sport, natürlich. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, 2025. Aber ja, dementsprechend auch ganz entspannt rübergekommen. Mit einer guten Raclette-Käseschwere, sag ich jetzt mal, ins neue Jahr gestartet. Und dann aber die Kurve bekommen, aufs Rad gestiegen, und das war sogar ganz geil. Ich habe gedacht so, boah, ich habe jetzt echt im Dezember wieder richtig, richtig wenig Sport gemacht. Dann habe ich mir so eine im Radraum bei uns im Pushing Limits Club so ein 40 Minuten Fat Max Rampe reingeladen. Dann bin ich die gefahren und dann dachte ich, boah, ich fühle mich noch echt gut. Die Stunde musst du voll machen. Und dann habe ich ein zweites Workout gestartet und habe die Stunde tatsächlich noch voll gemacht. Da war ich auch ein bisschen stolz auf mich am 1. Und am 2. Januar war ich dann richtig übermütig und habe mir direkt die Doppelpyramide reingeladen.
Muss ich reinhaken? Verkaufst du das dann als eine Einheit am 1.1. oder sind das zwei?
Nee, das ist eine Einheit. Also da war ja auch keine Pause dazwischen.
Ja, stimmt. Das ist eine Einheit.
Ja, eine Session. Okay.
Eine Session.
Und ich finde, eine zweite Session ist es immer erst, wenn man dazwischen geduscht hat.
Ah, nee, ist es so? Jetzt kommt eine komplett neue Definition.
Also, ich finde, eine zweite Session ist es erst, wenn man dazwischen duscht.
Ja, ich glaube, es traut sich keiner zu beantworten, weil ich möchte nicht wissen, wie viele gar nicht duschen, wenn sie wissen, dass 2 Stunden später wieder irgendeine Einheit kommt. Wenn das nicht, wenn das nicht so
eine Session.
Wenn das nicht so eine Einheit war, wo du halt wirklich extrem schwitzend nach Hause gekommen bist. Es gibt ja so die Einheiten.
Rolle, come on.
Ja klar, Rolle. Rolle ist natürlich logisch.
Ich mach die erste und dann setze ich mich komplett verschwitzt erstmal 2 Stunden auf die Couch. Oh,
schön Brutkasten zwischen den Beinen die ganze Zeit. Das ist auch ganz, ganz hervorragend.
Nee, ja, ich glaube, für mich ist das so. Zweite Session ist es erst, wenn man dazwischen duscht.
Ja.
Oder, aber wir können es ja erweitern. Erst, wenn man dazwischen duscht oder wenn mindestens 1 Stunde dazwischen liegt.
Ich finde ja immer so, also beim Koppeltraining finde ich, ist ja immer so die Viertelstunde, 20 Minuten, ist, finde ich, so die klassische.
Genau, aber das ist ja eine Session dann. Und das zählst du als Coach ja auch als eine Session.
Ja, aber wenn 30 Minuten dazwischen liegen, dann ist es schon wieder, also eine Stunde ist zu weit. Das wollte ich sagen.
Also aber 30 Stunde. Minuten sitzt du auch oft im Ride im Café. Gerade so im Trainingslager, dann sind es jetzt 2 Sessions.
Ja, aber das ist ja was anderes, weil da hast du immer noch die gleiche Belastung.
Nee, du musst hier schon klare Regeln setzen. Nicht hier so ein Wischiwaschi.
Da muss dann noch so ein Unterpunkt reinkommen mit Wechsel der Disziplin. Das ist also ganz wichtig.
Ist das so Trainingslager mit Kaffeestopp ist dann immer so Double Ride Day? Okay.
Nee. Das ist ja die gleiche Disziplin. Aber wenn du Disziplinwechsel hast, dann würde ich sagen, ist eigentlich sogar 20 Minuten die kritische Grenze. Können wir aber noch so eine Toleranzzeit von 10 Minuten, 30 Minuten einbauen. Aber spätestens ab 31 Minuten ist es dann kein Koppeltraining mehr.
Okay.
Das funktioniert nicht. Ist ja genauso, wenn du jetzt irgendwie Schwimmrad, was ja viel zu selten gemacht wird, meiner Meinung nach, was aber auch ein bisschen davon abhängig ist, ob man halt Kurzdistanz macht oder Langdistanz. Also ich glaube, wenn man Kurzdistanz macht, gerade so die Ultrakurzdistanzen, hat das dann doch nochmal eine ganz andere Bedeutung als auf den Distanzen ab der Halbdistanz. Da ist der Wechsel jetzt nicht ganz so entscheidend. Aber Leute, die damit Probleme haben, die sollten das durchaus auch mal trainieren. Und auch generell macht es natürlich Sinn, in der Ironman-Vorbereitung dann irgendwie mal so länger zu schwimmen. Müssen jetzt keine 3,8 sein, aber irgendwie so eine Stunde zu schwimmen und relativ danach dann aufs Rad zu gehen. Und wenn man da dann so eine halbe Stunde irgendwie erstmal duschen, umziehen in Ruhe, Pocadillo und so, das hat dann natürlich damit gar nicht viel zu tun. Deswegen würde ich sagen, kommt da auch so diese 20-Minuten-Regelung ganz gut zum Tragen. Also lass uns auf 20 Minuten einigen. Beim Wechsel der Disziplin, ansonsten ist es eine Einheit.
Okay, also ich bin gespannt, was die Leute hier in den Kommentaren schreiben, ob sie... Ja, also ich bin ja der Meinung, duschen.
Das ist aber auch wieder die Hobby-Übertragung. Hast du mal geguckt?
Ich bin Hobbysportler, weißt du doch.
Ich weiß natürlich, absolut.
Ich bin Hobbysportler, deswegen habe ich andere Definitionen als du.
Und das stimmt.
So, aber hast du mal weißt du, wie weit Koppeltraining weg ist?
Machst du einmal im Jahr beim Ironman.
Nee, dieses Jahr dann ja beim Bonn-Triathlon.
Stimmt, aber da muss ich unbedingt noch den Termin irgendwie gucken, ob das alles hinhaut.
Also komm mal, du hast schon einen Startplatz jetzt.
Ich weiß, aber ich muss natürlich trotzdem gucken, was da los ist. Wenn da irgendwelche wichtigen Wettkämpfe dazwischen sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das haut
also was ist
hin.
Denn wichtiger? Was könnte wichtiger sein? Das ist ja, also.
Aber wenn jetzt irgendeiner der Profiathleten auf heimischem Grund einen wichtigen Wettkampf hätte, dann würde ich schon lieber da sein. Ich hole die einfach alle nach Bonn, das wär's.
Ja.
Das wäre auch cool.
Oh, das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut.
Ich weiß gar nicht, haben die noch die klassische 3 Laufrunden?
Ich meine, dass es die klassische Distanz ist.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass es noch die Originalstrecken sind. Du kannst dann ja auch, keine Ahnung. Ja,
warte mal, das kann man doch
sieben. Jetzt. 7,5, nee, das ist nicht spannend genug. 7,5 Kilometer hin, 7,5 Kilometer zurück. Das fand ich ja immer ganz cool, diese 5 Kilometer. Weil da wird man dann ja.
Wir werden das berichten, wenn es soweit ist, Nils.
Da wird man ja mittlerweile überrundet. Das ist ja das Problem.
Ja. Musst du aufpassen, dass ich dich nicht überrunde.
17 Minuten hinter dem Sieger, das ist ganz klar.
Das ist schnell passiert. Das ist richtig schnell passiert.
Das wäre jetzt aber eine Kampfansage, weil ja so voll, wenn du mich überrundest, musst du gar nicht so drüber gehen, impliziert das, dass du schneller läufst als ich. Beim Laufen.
Ja, aber ich schwimme halt, also
Nee, wenn du mich beim Laufen.
Ich verpasst Schwimmen schon den Ausstieg, weil du nicht rübergekommen bist und verlierst da schon mal eine Stunde, weil du wieder irgendwo in Köln aus dem Rhein gefischt werden musst.
Nee, bei euch. Ihr wohnt doch. Ja, bei euch komme ich doch vorbei.
Ja, bei uns. Und dann muss
Jana sich da hinstellen mit Frieda, genau. Den Rettungsring aus.
Wenn du in der Wechselzone bist, dann bin ich schon fast wieder mit dem Rad in der Wechselzone, weißt du? Und dann ist es kein Problem, nicht zu überrunden.
Nee, das stimmt.
So stelle ich mir das vor.
Ach, herrlich, ich sehe schon, 2025 wird wieder wild. Aber du musst auch zugeben, das war jetzt ja so dein erstes komplettes Jahr als Papa. Die Zeit läuft echt nochmal schneller, oder? Das ist schon krass mit Kindern.
Krass, also die Zeit läuft schneller. Du überlegst ja so, ah, jetzt so, dann muss ich ja einfach besser planen und dann geht das schon, auch Pustekuchen. Also ich habe eh das Glück, dass ich auch im Kopf relativ flexibel bin. Und wenn was nicht klappt oder nicht geht, dann ja, ist es halt so. Also ich hader da nicht lange mit. Zum Glück, weil es, also das ist so ein Ding, denn auch jetzt im Dezember, das war natürlich auch klar mit dem ganzen Umzugsstress oder so, aber dann hast du das auch und dann kommt die Kleine irgendwie, geht spielen, kommt wieder, hat eine Rotznase. Drei Tage später hast du dann eine Rotznase und also boah, wenn das dann mit Kita und so losgeht, dann ist ja nochmal dreimal so schlimm, habe ich mir sagen lassen, oder viermal so schlimm. Aber das ist einfach ein komplett anderes Ding. Aber ich habe so das Gefühl, dass man braucht ja auch so ein bisschen, bis du wirklich wieder dann neue Routinen mit diesen neuen Aufgaben und dieser neuen Verantwortung und dieser neuen Lebenssituation irgendwie etablierst und weißt, okay, ich habe zum Beispiel in diesem Jahr jetzt so gemacht, ich habe gar nicht versucht, jetzt auf Teufel komm raus, morgens irgendwie meine Session zu machen, sondern Frieda, die macht so zwischen 11 und 12, je nachdem, wie früh sie aufsteht, macht sie ihren Mittagsschlaf. Und ich habe es jetzt immer so gemacht, dann habe ich die ins Bett gebracht oder Jana hat sie ins Bett gebracht zum Mittagsschlaf. Und dann habe ich mich auf die Rolle gesetzt, weil ich weiß, die pennt dann mindestens eine Stunde. Das heißt, diese Stunde kriege ich dann super einfach auf der Rolle hin. Und wenn wir Glück haben, pennt sie 1,5 Stunden. Und Jana kann in der Zeit Yoga machen oder irgendwie auch ein bisschen was für sich. Und da dann diesen Slot zu nutzen und vorher halt eben andere Geschichten erledigen, zu arbeiten, was auch immer. Und das ist erstmal so, bis du da wirklich für dich jetzt eine Routine gefunden hast, die auch funktioniert, hat es halt einfach ein bisschen gedauert.
Das finde ich irgendwie auch so das Spannendste am Elternwerden, dass du ja, es gibt ja keine Bedienungsanleitung.
Nee.
Das ist irgendwie, finde ich, das, was die größte
Verantwortung. Bei jedem ist anders.
Bei jedem ist anders. Es ist die größte Verantwortung eigentlich des Lebens, weil wenn du nur für dich selber verantwortlich bist, ja gut, musst du halt einfach gucken, was du machst aus dem Leben, was du gegeben hast, und musst halt einfach gucken, dass du schon schaust, dass du was machst, was für dich halt gut ist. Und was für andere gut ist, ist natürlich auch wichtig. Aber wenn du halt so auf einmal so einen kleinen Wurm hast und du hast halt die Verantwortung des Elterndaseins, dann ist es halt eine komplett andere Verpflichtung, weil dann geht's halt einfach um ein anderes Leben. Und das finde ich so spannend, dass du da halt einfach keine Bedienungsanleitung hast. Du hast halt jetzt eine Tochter oder einen Sohn oder im besten, schrägstrich schlimmsten Fall, das ist dann immer die Frage, wie es funktioniert, 2, 3 oder einige sogar 4 davon. Und dann musst du halt gucken, okay, wie kriege ich das hin? Und natürlich lernt man dann mit jedem Kind. Also ich glaube, dass das dann auch tatsächlich beim 2., 3. Kind irgendwie ein bisschen einfacher wird. Aber trotzdem ist ja so dieses, wie kriege ich das hin? Wie läuft das Ganze? Wie spiele ich mich als Familie ein? Ist einfach eine komplette Wundertüte. Und klar liegt es in der Genetik, man macht wahrscheinlich dann doch viele Sachen, die die Eltern mit einem gemacht haben, die dadurch für einen normal geworden sind. Aber es ist halt schon mega, mega spannend. Und das dauert schon. Und das Coole ist ja auch, dass sich das dann immer irgendwie wieder neu mischt. Also ich finde ja, bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es aber auch mit der Kita super geklappt. Also sowohl die Eingewöhnung als auch, Kasper war gerne in der Kita, er hat auch keine Krankheiten mit nach Hause gebracht. Also knock on wood, der ist da echt ein harter Hund irgendwie. Dadurch war das dann halt natürlich einfacher, weil du auf einmal einen ganz anderen Zeitrahmen hast. Und dann ist Schule natürlich nochmal was anderes. Das ist dann noch planbarer und irgendwie noch ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite kommen dann natürlich auch so die ganzen Nachmittagsverpflichtungen hinzu. Und da hängt dann, glaube ich, ganz viel auch so vom Netzwerk ab, von den Freunden, von der Familie. Wie viel kann das Kind dann schon alleine machen? Wie viel muss man selber ihn hin- und zurückfahren? Also bei uns ist es so relativ 100%, was vielleicht auch ein klein bisschen daran liegt, dass du halt ihm dann mit 7 Jahren in der Stadt doch noch nicht zutraust, von A nach B zu fahren, was vermutlich sogar gehen würde. Aber dann fährst du halt zum Fußball oder zum Tennis immer diese riesen 6-spurige Hauptstraße lang und denkst so, boah, hier jetzt irgendwie mit dem Fahrrad, der kleine Kerl, das ist ja doch zu gefährlich. Gibt dann immer irgendwelche, die kriegen es hin, die sind dann aber auch schon 1, 2 Jahre älter. Man selber denkt dann halt, oh, lieber noch nicht. Das hängt dann, glaube ich, viel mit der individuellen Angst oder Zutrauen zusammen. Aber da wird es dann wieder so, dass du dann doch viele Verpflichtungen auch nachmittags hast. Auf der anderen Seite sprechen sie sich dann auch irgendwann mit ihren Schulbuddies ab und dann teilst du dir das halt als Eltern. Aber das finde ich halt ganz spannend, dass die Karten halt so oft neu gemischt werden. Das ist schon irgendwie eine spannende Sache. Aber Fakt ist definitiv, die Zeit läuft schneller wenn irgendwie so diese kleinen Würmer dabei sind. Bereichern das Ganze natürlich, aber du kannst dir nicht vorstellen, Kaspar hat zu Weihnachten einen Tischkicker bekommen, den wir mitgenommen haben. Also so ein klein halt, ne? So ein wirklich so ein.
Also ist jetzt nur Kickern angesagt.
Alter Schwede, du glaubst gar nicht, wie oft wir schon die WM gespielt haben. Und ich glaube tatsächlich, ja, wir sind am Dienstag hier angekommen. Heute ist, was ist heute? Freitag. Ich glaube tatsächlich, ich habe schon, also pro Tag 10 bis 15 Partien Tischkicker locker gespielt. Und dann natürlich auch immer dann, wenn du eigentlich denkst, oh, jetzt mal kurz aufs Sofa, irgendwie so kurz chillen, komm, nee, Papi, nee, nächste Runde Tischkicker. Und der ist auch gnadenlos. Oder ich bin zu weich, eins von beiden. Ich glaube eher beides. Er ist gnadenlos und ich bin zu weich.
Ja, so ist es.
Und dann macht's ja dann doch auch irgendwie immer Bock.
Aber ist er schon besser als du, oder?
Nee, ich lass ihn schon, also, das Problem ist wirklich, ich bin da ja echt auch immer, die halten dir ja den Spiegel vor die Nase und er kann echt schlecht verlieren. Ich glaube, er kann noch schlechter verlieren als ich als Kind, wobei ich kann mich daran erinnern, dass auch als Kind bei mir wirklich so Monopoly-Felder und Skatkarten und so, die sind durch die Gegend geflogen bei mir.
Also aber Sportler.
Ich weiß nicht, ob ich mit 6, 7, also bei auf Skiern, auf, ja, ich, das ist ja immer blöd, das als Elternteil zu sagen, aber er hat definitiv Talent. Aber du weißt ja selber auch, man muss halt, und das ist jetzt echt gerade so auch die Herausforderung der letzten Monate, der muss halt echt lernen, verlieren zu lernen. Also ich meine, man verliert einfach öfter, als dass man gewinnt, selbst die absoluten Weltklasse-Sportler, das ist auch das, was ich ihm immer sag. Und da muss ich dann natürlich auch immer tierisch aufpassen, dass ich nicht gleich in meine Jobrolle falle und sage, ey, komm jetzt, sei mal entspannt, du bist irgendwie Daddy, du musst ihm jetzt hier keinen super Motivationsvortrag halten.
Ah, ich hab's vor Augen. Ich hab Bilder im
echt,
Kopf.
Ist echt schlimm. Und das Krasse ist halt, dass ich selber auch, nee, es ist wirklich so. So, jetzt hör mal zu. Wenn ich noch einmal höre, ich bin schlecht, dann brechen wir ab. Nicht du bist schlecht, du hast vielleicht schlecht gespielt oder du hast einen schlechten Tag, aber du sagst niemals, ich bin schlecht. Das ist dann aber tatsächlich so, da werde ich auch sauer. Aber was halt auch durchkommt, ist, wenn ich dann selber so verliere, dass ich dann merke, so ab und zu, gerade beim Tischkicker, weißt du, ich bin jetzt überhaupt kein guter Tischkickerspieler, aber natürlich weiß man, wie man die Dinger reinpfeffert, so. Und dann kommt es halt, es hört sich dann ja auch so geil an, wenn das Ding halt so voll gegens Holz ballert. Und dann denkst du so, wow, und dann guckt er dich so völlig entsetzt an und sagt, sag mal, Papi, was machst du denn da? Und so das Erste findet er noch ganz cool, wenn dann so 2, 3 hintereinander, weil du halt groß zurückliegst und haust ihm so 2, 3 Dinger richtig doll rein. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat. Passt dann wieder mein Lieblingszitat vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Das ist dann als Papa ganz genauso. Du bist dann in der Aufholjagd und denkst, geil, ich gewinne das Ding noch. Und irgendwann siehst du schon so die Tränen in den Augen deines Sohnes und dann denkst du so, okay.
Du musst schnell wieder gegensteuern.
Ich verliere doch lieber und dann würfelst du so ein Ding da durch Zufall rein. Weißt du, das kullert dann über den ganzen Tisch. Nee, wolltest du gar nicht machen. Auf einmal hast du gewonnen und dann ist wieder eine Stunde schlechte Laune angesagt.
Das musst du dir gut überlegen, ob du da gewinnst oder verlierst beim Tischkicker. Ja.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber Nils, es soll natürlich nicht um Tischkicker gehen hier nur, sondern wir haben ja überlegt, die Neujahrsepisode, da können wir nochmal ein bisschen unsere, wie haben wir es genannt? Coaching-Ecke haben wir es genannt, ne? Coaching-Ecke zurückkommen, weil es ist ja so klassisch, ich habe es ja jetzt, wir können mit dem Thema anfangen, ich habe es jetzt hier ja auch schon so, nicht unterbewusst, aber so, ja, okay, neues Jahr und jetzt hier jeden Tag Sport, jetzt starte ich durch. Habe am 31.12. noch gedacht, so, nee, heute mache ich nichts, morgen, 1.1., da starte ich. Also ich habe mir keine Vorsätze groß gemacht da oder sowas, dass ich jetzt das machen will, aber einfach nur so gesagt, so, ja, okay, ab 1.1. starte ich wieder und guck mal, wie lange die Reise geht, mit dem Aktivsein, wie viele Tage. Und wenn ich mal einen Tag nicht mache, dann mache ich das danach natürlich noch weiter. Aber das ist so ja echt klassisch, dieses Ding, ich setze mir neue Vorsätze und jetzt dieses Jahr ziehe ich wirklich durch und der Trainingsplan wird komplett grün. Wenn ich mich angemeldet habe bei einer Trainingsplattform, so ich ziehe jetzt alles durch oder mein Coach schreibt mir einen Plan und ich mache jetzt alles. Hast du da, ich meine, du arbeitest jetzt so viele Jahre mit Athleten zusammen, das wirst du ja auch als Coach irgendwie merken. Hast du das so, dass da im Januar wirklich die Trainingsplanerfüllung besser ist und was ist der Unterschied zu denen, die das ganze Jahr hinbekommen und die es vielleicht nur im Januar hinbekommen?
Ah, ich glaube, dass tatsächlich bei uns merkst du diese Neujahrsvorsätze nicht. Also die sind alle so motiviert. Du merkst es vielleicht an Sachen, ich glaube, dass das so ein bisschen der Klassiker ist, dass die, die schon länger dabei sind und die dann irgendwie auch schon große Rennen gemacht haben, sei es jetzt der erste Ironman oder dann womöglich sogar die erste Ironman-Weltmeisterschaft oder die erste 73-Weltmeisterschaft oder so, dass die sind ja in der Regel am Ende des Jahres. Ich meinte jetzt 73-Weltmeisterschaft, war wirklich sehr, sehr spät. Aber da ist dann ja die Off-Season oft länger, dass sie halt einfach echt, das merkt man schon, dass sie dann halt einfach länger brauchen, um wieder eine Frische zu haben, um wieder eine Motivation zu finden. Also gerade so nach den Weltmeisterschaften ist das der Fall, weil das für viele natürlich so ein Riesenziel ist. Und wenn sie das erreicht haben, ist dann so ein Haken und dann fallen die auch tatsächlich erstmal in so ein Loch. Das haben wir auch schon besprochen. Das ist teilweise wirklich, Depression ist jetzt vielleicht so das härteste Wort oder ein sehr hartes Wort, aber bei vielen ist es wirklich so eine Art von Depression, dass sie wirklich nach ihrem ersten Mal Nizza/Hawaii würde ich sagen schon noch mehr, dann tatsächlich in so ein Loch reinfallen und dann erstmal so eine Sinnkrise haben. Damit muss man sich auch vorher schon beschäftigen, also dass man sich irgendwelche anderen Ziele setzt, dass man dann halt sagt, okay, im nächsten Jahr mache ich safe keine Langdistanz, aber mache irgendwelche Halbdistanzen oder laufe vielleicht mal einen Marathon oder mache irgendwelche Gravelrennen oder so, also einfach andere Sachen. Dass man auf jeden Fall braucht man ein Ziel, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die. Und bei den Athleten merkt man schon, dass da dann irgendwie so Anfang des Jahres, so jetzt lege ich wieder den Hebel um. Also die brauchen dann oftmals so den November und Dezember, um einfach sich ein bisschen zu resetten. Und da hängt es dann wirklich ganz stark davon ab, wie man sich vorher mit diesem Kona Blues auseinandergesetzt hat und was man sich für Ziele gesetzt hat. Also wenn man keine Ziele hat, dann wird es wirklich sehr schwierig. Aber ansonsten beim Großteil der Athleten braucht es diesen 1. Januar nicht. Also das ist schon so, dass die eigentlich immer eine Motivation haben. Du hast aber natürlich schon Unterschiede und das ist tatsächlich so, das ist auch ganz witzig, weil Kasper ja ab und zu, wenn ich arbeite, irgendwie dazukommt. Jetzt war es wirklich auch so, Papi, wie lange brauchst du noch? Die nächste Partie ruft. Du sagst so, nee Kasper, komm, ich will jetzt erstmal hier noch fertig werden und will meinen Athleten durchgehen und dann können wir Tischkicker spielen. So waren die letzten Tage geprägt. Und da haben wir eigentlich immer so ein ganz witziges, dass Kaspi mir so über die Schulter guckt und dann will er immer sehen, wer der Athleten hat alles grün.
Ah, ja.
Und wer hat eher so die Regenbogenfarben? Und das sind natürlich, du weißt halt, wenn du den und den Athleten anklickst, ist alles grün. Mhm. Und bei dem und den Athleten sind Regenbogenfarben. Und es gibt dann noch so diese besondere Spezie, wo dann orange ist, weil die Trainingseinheit, die du geplant hast, zu lang ist. Also die haben dann quasi übererfüllt. Und da ist es natürlich ganz klar so, das ändert sich nicht. Also du hast nicht irgendwie Athleten, die Regenbogenfarben haben und die dann auf einmal der grüne Warrior werden, sondern da hast du das wirklich so, dass du halt Athleten hast, die halt einfach in der Regel sehr, sehr diszipliniert sind, für die es extrem wichtig ist, den Plan durchzuziehen oder die halt einfach so strukturiert sind, dass die Sachen, die sie machen, 100% machen. Was nicht unbedingt gut ist, das muss ich gleich vorweg sagen, also das kann auch natürlich oftmals zu irgendwelchen Problemen herausfordern, weil sie halt nicht erkennen, dass sie gerade nicht die Möglichkeiten haben, das Training durchzuziehen, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlich oder Stress oder familiär. Und da würde es dann natürlich schon auch öfter mal helfen, eine Bremse zu ziehen und zu sagen, nee, ich kann die Einheit jetzt nicht durchziehen. Dann halt auch in meinem Fall den Kontakt mit dem Coach aufzunehmen und zu sagen, ey, hier, ich habe irgendwie, das Knie zwickt so ein bisschen oder ich habe jetzt gerade Druck auf dem Kessel, können wir den Plan umstellen? Weil sie halt einfach so sind, wie sie sind. Das ist dann für die wirklich gefühlt eine Niederlage. So, und da merkst du dann halt, wer ist schon länger dabei, wer weiß, dass es Sinn macht zu sagen, nee, ich gehe jetzt auf die Bremse und mach das Ganze ein bisschen langsamer, also reduziere das Training von 14 Stunden auf 11 Stunden, damit ich auch die nächste Woche halt wieder 11 Stunden, 12 Stunden trainieren kann und nach 3-4 Wochen bin ich dann wieder bei meinen 14 Stunden. Oder sie sind relativ neu dabei und haben quasi ihre Disziplin quasi noch, haben noch nicht gelernt, dass es Sinn macht, diese Disziplin auch anzuwenden, wenn es um einen selber geht. Also dass halt 100% Planerfüllung nicht 100% zum Ziel führt. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, dass du auch als Trainer einen Athleten nach 3 Jahren ganz anders kennst. Also da weißt du dann auch, also da merkst du das dann irgendwie. Und das können dann die Kommentare sein, das können dann irgendwie, ja, keine Ahnung, es gibt auch Athleten, die kommentieren gar nicht, aber die füllen dann auf einmal nicht mal mehr die Smileys aus oder die RPI aus und dann sind die Einheiten zwar grün, du kriegst aber halt überhaupt keine Response und dann weißt du halt, das ist sehr ungewöhnlich und dann hakst du halt zwischen und dann sagst du halt, ey, warte mal ganz kurz, irgendwie arbeitest du doch gerade einfach nur ab, ja, ich habe halt gerade relativ viel Stress und dann kannst du halt gegensteuern, bevor es halt passiert. Die halt neu dabei sind, die sind dann eher so, dass sie halt erfüllen wollen, sich das nicht trauen zu sagen und dann muss es halt erst knallen in Form einer Erkrankung oder Verletzung oder was auch immer. Und dann hast du halt, wie gesagt, die Regenbogenathleten, die sind dann halt einfach gelassen und da hast du dann halt schon so ein paar, das sind dann halt die, die richtig gut sind, wo du dann halt tatsächlich merkst, je näher der Wettkampf kommt, desto grüner wird der Plan. Mhm. Desto mehr steigt die Priorität, desto mehr erfüllen sie das Ganze. Dann kommen dann ab und zu auch so die Einheiten, wo sie übererfüllen, auch dann in Einheiten, die schlau sind, wo sie irgendwie einen Long Ride machen sollen und dann läuft es aber so gut, dass sie nicht 5 Stunden fahren, sondern 6 oder 6,5 Stunden fahren, aber halt in der entsprechenden Intensität, dass das Training die nächsten Tage nicht negativ beeinflusst wird. Und das sind dann so die Athleten, die dann halt auch im Wettkampf oft über sich hinauswachsen. Also das ist ganz spannend. Und da würde ich sagen, ist der Erste hat da eigentlich keine Relevanz. Das ist dann eher so typenbedingt. Aber die Relevanz ist natürlich bei den Hobbyathleten, da hast du natürlich ganz klar, das hast du halt ganz, ganz viel. Ich würde sagen, dass das aber ganz oft Athleten sind, die noch gar nicht so Wettkampfsportler sind, sondern die neu im Sport sind. Und die dann, ich meine, das ein bisschen ist ja das, finde ich, bei jedem. Also wo ich dann mittlerweile auch irgendwie so bewusst gegensteuere, wo ich so denke, Alter, du musst ja nicht am 1.1. starten, du kannst auch am 28.12. starten, aber dann
hat die 3 Tage... Du hast ja ein anderes Gefühl.
Ist ein anderes Gefühl. Ist ja, ja klar, so. Ich meine, das ist einfach so.
Kann sich, glaube ich, keiner von frei machen. Das ist so einfach dieses Ding so, okay, jetzt wird's wirklich gut und jetzt mache ich mal, jetzt kriege ich mal meinen Arsch von der Couch hoch, wenn ich jetzt irgendwie mit Sport mal anfangen will oder dieses Jahr mal meinen ersten Triathlon machen will oder sonst was, aber so generell ist es ja doch, also ich wollte natürlich so ein bisschen eigentlich auf diese Vorsätze hin und wie kann ich die erfüllen, ob du da als Coach irgendwelche Tipps hast und ob das jetzt Neujahrsvorsätze sind oder ob ich dann im Juli anfangen will, ist ja eigentlich egal, weil es die gleichen Mechaniken sind. Wenn ich anfange, habe ich immer große Motivation, weil ich setze mir ein Ziel, entweder ist es ein Wettkampf oder ich will aktiver sein oder ich will abnehmen oder, also egal was, ich habe ja irgendeine Überlegung oder irgendeinen Grund, warum ich anfange. Und warum ich jetzt mehr Sport mache. Und da so als Coach, hast du Tipps, wie bleibe ich denn jetzt wirklich dabei oder wie werde ich zu so einem Athleten, der entweder gelassen ist und das halt, also zu so einem Athleten, der halt macht, was es braucht, um das Ziel zu erfüllen, um beim Wettkampf anzukommen, abzunehmen, was auch immer dann das Ziel ist. Aber wie kriege ich das hin, dass ich nicht irgendwie in den ersten 2 Wochen alles grün, dann schleicht sich gelb ein, dann schleicht sich rot ein und dann ist mehr rot als alles andere nach 8 Wochen.
Also ich glaube, das Wichtigste, das hast du eben selber schon gesagt, ist das Ziel. Also ich glaube, wenn man kein Ziel hat, dann ist es halt einfach wahnsinnig schwer, auch die Reise zu definieren. Das ist ja immer so dieser schöne Satz, wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, weißt du auch nicht, wie die Reise aussieht. Ich meine, das ist ja das Spannende an dem Sport, dass die Reise sich halt immer irgendwie währenddessen verändert. Also das ist ja auch das Coole daran. Und deswegen macht man es ja eigentlich auch. Aber um sich halt auf die Reise zu begeben, braucht man tatsächlich ein Ziel. Und wenn du das nicht hast, dann wird das Ganze natürlich extrem schwierig, egal ob du es mit Trainer machst. Also als Trainer brauche ich ganz klar ein Ziel, das merke ich auch. Also wenn Athleten halt kein Ziel haben, dann ist es natürlich auch für mich als Trainer extrem schwierig, den guten Plan zu schreiben. Ich kann denen immer irgendwie einen Plan schreiben, der sie fit hält oder dass sie gesund bleiben. Aber das ist ja nicht das, was mir Spaß macht. Also ich bin halt einfach kein Gesundheitscoach, sondern ich bin halt ein High-Performance-Trainer. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es eine High-Performance-Performance sein muss, sondern dass einfach der Athlet für sich versucht, die Grenzen herauszufinden und seine eigene High-Performance zu definieren. Mhm. Und das ist das, was mir Spaß macht. Also mir macht es halt auch Spaß, die Athleten halt lange zu betreuen, 3, 4, 5 Jahre. 6, 7 Jahre teilweise auch schon und dann halt so diese letzten 5% rauszuholen und ob es dann darum geht, im Ironman dann doch in Frankfurt in die Top 10 zu kommen oder in die Top 5 zu kommen oder doch nur einen Ironman in 11 Stunden zu finishen, also überhaupt kein nur im Sinne von, dass es jetzt schlechter ist, sondern dass es für einen individuell ist, ist halt das, der 10. Platz in Frankfurt Top 10 ist halt für den anderen die 11 Stunden zu knacken und diese Reise, das ist halt das, was mir extrem viel Spaß macht. Aber trotzdem braucht man natürlich erstmal ein Ziel, um zu starten. Also das ist, glaube ich, das Elementarste. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass ich ja schon mittlerweile auch durch Social Media, ja, das ist ja eine der guten Aspekte eigentlich dessen, dass, glaube ich, die Gesundheit extrem in den Vordergrund gestiegen ist. Also dass man halt einfach weiß, man hat nur ein Leben und das will man halt so gesund wie möglich zu gestalten. Das nimmt teilweise auch irgendwelche absurden Ausmaße an. Das ist ja immer die Frage, was ist gesund und was ist schon wieder ungesund, weil man halt manisch irgendein Ideal hinterher rennt. Das ist dann natürlich wieder so die Kehrseite dessen. Aber ich glaube, was sich in den letzten Jahren schon extrem verändert hat, ist das Bewusstsein für Gesundheit. Also, dass man halt einfach das, sich besser fühlt, wenn man gesund ist. Und das halt auch, wenn man ein extrem stressiges Leben hat, weil man halt sehr viel arbeitet oder halt sehr viel Verpflichtung innerhalb der Familie hat. Wenn man sich jetzt um 4 Kinder kümmern muss, ist es ja auch extrem stressig. Da heißt es ja immer, naja, der oder die arbeitet ja nicht. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, was es für ein Struggle ist. Und auch da ist es ja extrem wichtig. Du hast es jetzt gesagt, wenn ihr Mittagspause habt, macht Jana auch eine Stunde Yoga. Und das ist ja schon so eine Self-Awareness, die nicht jeder hat. Also das ist ja, oder wie nennt man das auf Deutsch? Das sind immer so diese Englischwörter, wo man die halt auf Englisch dann irgendwie besser funktionieren. Aber so diese eigene Wahrnehmung oder das Bewusstsein für die eigene Gesundheit, die ist ja mittlerweile viel ausgeprägter. Und das ist ja extrem wichtig. Und da hilft es natürlich schon, dass man sich irgendwie auch realistische Ziele setzt am Anfang. Dass man halt wirklich sagt, so wie du jetzt gesagt hast, du willst versuchen, so lange wie möglich jeden Tag Sport zu machen. Muss man halt am Anfang realistisch einsteigen. Und ich finde, man darf halt auch keine Angst vor diesem Einstieg haben. Also ich finde zum Beispiel, wenn Leute mit Laufen anfangen, Laufen ist ja so eine ganz undankbare Disziplin, weil viele, die mit Laufen anfangen, sind entweder noch nie gelaufen oder fangen halt auch mit dem Laufen an, weil sie abnehmen wollen. Das impliziert halt, dass sie zu schwer sind. Dann hat das Laufen einen anderen Impact. Und so dieser Klassiker, irgendwie anzufangen mit einer Mischung aus Laufen und Gehen. Und sich ja jeder total schwer tut. Wenn man eine Verletzung hat als Hochleistungssportler, weiß man, okay, ich laufe 3 Minuten, dann gehe ich 1 Minute. Das mache ich 3-mal hintereinander. In der 2. Einheit mache ich das 4-mal hintereinander und irgendwann verlängere ich das Intervall, bis ich bei 10 Minuten laufen bin und 1 Minute zwischendurch gehen oder nur noch 30 Sekunden. Und so müssen natürlich Leute, die noch nie gelaufen sind oder lange nicht mehr gelaufen sind, auch starten. Und da ist es halt zum Beispiel, finde ich, auch ein totaler Fehler zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag Sport. Da sollte man dann halt irgendwie anfangen und sagen, okay, ich mache jetzt 3-mal pro Woche was.
Ja.
Und dann gehe ich halt irgendwann vielleicht auf 4-mal pro Woche. Und man muss halt irgendwie so trotzdem ein Ziel klar definieren, damit man das halt durchziehen kann. Und dann ist es so, dass man am besten auch von Anfang an sich schon einen Plan macht, wenn man sagt, ich mache jetzt 3-mal pro Woche Sport, dass man dann halt nicht in die Gefahr hinausläuft, dass es dann immer dieses Freitag, Samstag, Sonntag wird, jede Woche, weil dann ist man natürlich spätestens in Woche 4, 5 total platt und dann verletzt man sich oder wird krank, sondern dass man sich wirklich Tage raussucht, Slots raussucht, so wie du das eben auch schön beschrieben hast. Ich mach's halt in der Mittagspause, wenn die Kleine schläft, oder ich mach's in der Mittagspause, weil ich da Zeit für mich habe. Und das kann ja auch wirklich am Anfang im Homeoffice 20, 30 Minuten einfach nur eine Rumpfstabi sein oder Tobi wird uns jetzt den Hals umdrehen, eine Plank-Challenge sein oder was auch immer. Es geht ja einfach darum, dass man halt einfach rauskommt. Oder es kann auch ganz banal tatsächlich ein Spaziergang sein. Oder man nimmt sich vor, ich mache einen Call, ein Call pro Tag mache ich beim Gehen. Dann nehme ich mir die Kopfhörer auf die Ohren und gehe halt einfach durch den Park spazieren. Und das ist so das, womit ich starte. Das mache ich 2-mal pro Woche oder 3-mal pro Woche. Dass man das halt einfach realistisch macht. Und wenn man dann halt wirklich sich auch schon, und das ist, glaube ich, das Absurde, was viele auch abschreckt, aber dass man sich von Anfang an einen Plan macht, dass man halt wirklich sagt, okay, ich mache das Dienstag, Donnerstag und Samstag früh. Dann habe ich eigentlich noch das Ganze, genau, am besten dann noch im Kalender packen, dem Ganzen auch eine Priorität geben, das auch mit seinem Umfeld kommunizieren. Ich meine, letztendlich funktionieren so die ganzen Abos in den Fitnessstudios oder in den Kursen, dass du halt einfach sagst, so, ich zahle jetzt Geld für ein Fitnessstudio. Das ist im Januar, Februar, März ist das Ding voll und eigentlich ab Februar, Mitte Februar wird es weniger. Im März siehst du es dann schon und spätestens, wenn es dann im April schönes Wetter ist, ist keiner mehr im Fitnessstudio. Wenn man aber halt einfach sagt, so, ich mache jetzt so ein Abo, gehe ins Fitnessstudio und mache mindestens 2-mal pro Woche, das ganze Jahr über, gehe ich in dieses Studio. 1-mal pro Woche mache ich Krafttraining für mich und das andere Mal mache ich einen Kurs. Und dann trage ich mich in diesen Kurs ein und am Anfang, das ist ja immer so, geht man da das erste Mal hin, fühlt sich total unwohl, weil man die Leute nicht kennt, weil man den Trainer nicht kennt, die Trainerin nicht kennt, weil man vielleicht auch irgendwie ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Und irgendwann findet man dann seinen Lieblingstrainer, dann hat man 2, 3 Leute, die dann auch ganz wichtig mal fragen, wenn du mal nicht da warst, hey, was ist denn los, wieso warst du nicht da? Und schon hast du so dieses Commitment, dass du sagst, ah ja, irgendwie zu faul und ah nee, das ist dir dann ja unangenehm, das zu beantworten und schon bist du beim nächsten Mal dann wieder da. Also das ist dann letztendlich genau das Gleiche, was wir oft besprechen mit den Trainingsbuddies. Das sind dann halt irgendwelche anonymen Leute in den Kursen, die dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr anonym sind. Und das Beste ist ja, dass dir das nach ein paar Monaten so viel Spaß macht, dass du halt die Gruppe letztendlich sogar brauchst. Nicht, weil du sonst keine Menschen in deinem Leben hast, sondern einfach, weil das irgendwie eine komplett andere Gesellschaft ist, die dich irgendwie auf einen anderen Trip bringt Und dann hast du halt dieses, ich mache einmal pro Woche individuell was für mich im Studio und mache einmal pro Woche einen Kurs. Und ratzfatz bist du halt 8 bis 9 Mal im Monat in diesem Studio und dann lohnt sich natürlich diese, keine Ahnung, im schlimmsten Fall wahrscheinlich 100 Euro. Das sind dann so die Nobelstudios. Ich meine, da ist ja mittlerweile auch viel passiert. Und dann kannst du natürlich auch sagen, du belohnst dich. Also gerade wenn du irgendjemand bist, der halt super gerne danach noch so ein bisschen Wellness machst, dann sagst du halt, okay, einmal pro Woche, vielleicht am Freitag, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit für mich habe, kombiniere ich dann den Kurs, etwas, was mir nicht so viel Spaß macht, mit Sauna. So, und dann hast du ein Training, was halt so ein bisschen härter ist, und dann hast du ein anderes Training, wo du dich halt belohnst, wo du halt sagst, okay, ich gehe danach auch noch in die Sauna. Und dann hast du ja relativ schnell, hast du dann ja eine Routine entwickelt und geschafft hast du es ja eigentlich in dem Moment, wo du das brauchst, weil du halt einfach merkst, dir geht's besser. Und wenn du es halt nicht hast, dann fehlt dir was, dann hast du nicht diese Endorphinausschüttung. Und dann hast du es geschafft, weil dann hast du diese Routine, die positiv für dich ist. Und dann wirst du auch jedes Mal diese 2 Einheiten hinbekommen. So, und dann wären es irgendwann vielleicht 3 Einheiten. Und dann ist ja dann irgendwann der spannende Punkt, aber das ist ja wirklich ein Punkt, den man dann mit einem Psychologen besprechen muss, der aber in unserem Sport auch gar nicht so selten ist. Also das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Wann kippt das Ganze und wird irgendwie zu so einer Sportsucht, die dann halt teilweise vielleicht auch irgendwie ungesund ist, weil du halt in Ermüdungsbrüche reinrennst, weil du ins Red-S-Syndrom reinläufst oder was auch immer. Also das sind dann ja unterschiedliche Dinge. Aber um wieder mit dem Positiven anzufangen, ich glaube, wichtig ist es, ein klares Ziel für sich selber zu formulieren und versuchen, eine Routine zu entwickeln und mit einer Belastung zu starten, die für einen realistisch ist. Und wenn ich halt ewig lange nichts gemacht habe, kann das halt auch heißen, ich mache 2-mal pro Woche Sport oder dann vielleicht irgendwann 3-mal pro Woche Sport und das Ganze wirklich fix zu terminieren, um dem Ganzen eine Priorität zu geben und das dann halt auch durchzuziehen.
Ja, das sind, glaube ich, gute Punkte. Wenn wir jetzt mal von da so ein bisschen bleiben, switchen, ist ja jetzt auch so die Zeit nicht nur der Neujahrsvorsätze, sondern das ist jetzt so eine klassischere Triathletenfrage. Im Winter wird ja immer gesagt, so ein bisschen das Ding, da arbeite ich an meinen Schwächen. Also bei den meisten wahrscheinlich Schwimmen. Wie viel Sinn macht das aus Coach-Sicht jetzt zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt voll aufs Schwimmen, mache da einen Riesenblock oder aufs Radfahren oder aufs Laufen, wenn das eben meine Schwäche ist? Oder sagst du, es ist cleverer, man kann es priorisieren und vielleicht eben auch im Kopf ein bisschen bessere Priorität hinsetzen, dass ich das nicht nur abarbeite, sondern mit mehr Fokus auch bei diesen Sessions bin, aber trotzdem das andere auch mitnehmen, weil wir am Ende ja doch Triathlon machen und in allen 3 Disziplinen besser werden wollen und jetzt dann was anderes zu vernachlässigen, die Stärken macht einen dann vielleicht ja am Jahresende auch nicht schneller. Wie siehst du das? Also wie sind da deine Empfehlungen zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt mit Schwächen um, wenn ich sage, ich will unbedingt jetzt diesen Winter mein Schwimmen, Radfahren, Laufen, was auch immer meine individuelle Schwäche ist, verbessern und daran arbeiten. Wie gehe ich am besten vor?
Also auch da ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass man ehrlich zu sich ist und guckt, was habe ich für Bedingungen, was habe ich für ein Umfeld. Also wenn wir jetzt mal beim Schwimmen sind, ist das Elementarste, ich kann nur dann besser schwimmen, wenn ich eine Schwimmhalle in relativer Nähe habe. Also ich werde jetzt, wenn ich ein schlechter Schwimmer bin und das nächste Schwimmbad ist 1 Stunde weit weg, macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich arbeite jetzt an meiner Schwimmschwäche, weil ich halt pro Schwimmeinheit dann irgendwie 3,5 Stunden brauche. Und da muss man halt einfach sagen, ja, wenn du halt deine 2,15 auf 100 Meter schwimmst im Triathlon, dann macht das keinen Sinn, das jetzt runterzubringen auf 2 Minuten, weil halt einfach der Aufwand viel zu groß ist. So, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung und dann muss man das auch akzeptieren. Also du hast teilweise wirklich Leute, die weit weg wohnen von Schwimmbädern und die total genervt sind, dass sie nicht schwimmen können und dann sagst du halt einfach, ja, aber wie willst du das Ganze denn verbessern? Und dann erläuterst du das denen so und dann sagen die halt auch, ja, okay, du hast recht, ich habe eine ganz andere Gelassenheit. Dann guckt man, gibt's Alternativen, wie regelmäßig hast du bisher Zugseiltraining gemacht? Und dann, ach nee, Zugseiltraining habe ich noch nie gemacht. Und dann kannst du halt sagen, okay, komm, dann implementieren wir jetzt 4-mal pro Woche 15 Minuten Zugseiltraining, kombinieren das mit irgendwie ein bisschen Rumpfstabi oder Blackroll-Training an den Regenerationstagen, das ist dann schon wieder sehr speziell, aber dann machst du halt 2-mal pro Woche 15 Minuten Zugseiltraining zu deinen 2 Schwimmeinheiten und dann wirst du merken, gerade auch mit Neo wirst du definitiv schneller schwimmen, weil du halt eine ganz andere Kraft hast. Also da muss man dann halt so ein bisschen individuell sein. Wichtig, wie gesagt, da ehrlich zu sich sein. Genau das gleiche auch beim Laufen, wenn man halt beim Laufen, das ist dann halt auch wieder so ein Learning aus dem High-Performance-Bereich, wo du halt auch Athleten hast, die extrem verletzungsanfällig sind, die halt aus welchen Gründen auch immer dazu neigen, sehr schnell Probleme mit der Knochenhaut zu bekommen oder die halt einfach kein hohes Laufvolumen hinbekommen. Da musst du dann halt auch als Trainer sagen, gut, dann läuft er halt keine 70, 80 Kilometer pro Woche, sondern dann müssen wir halt einfach dahin kommen, dass er auch mit 50 Kilometern pro Woche schnell läuft. Und dann guckst du halt, verteilst du das über auf mehrere Einheiten und kleine Häppchen oder versuchst du 3 richtige Einheiten zu machen, wo er dann halt ans Limit geht, wo er dann aber am Tag danach Ruhe hat. Also du läufst einfach nur jeden zweiten Tag, was gerade auch bei Anfängern sehr wichtig ist oder was auch oftmals bei Frauen, die dann vielleicht auch so ein bisschen Probleme haben mit dem Eisen oder so. Da ist es dann auch manchmal sinnvoll, nicht jeden Tag zu laufen, sondern nur jeden zweiten Tag zu laufen. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, wo man akzeptieren muss, der kann einfach nicht 5 Einheiten pro Woche trainieren. Gerade auch so bei Hobbyläufern ist das ganz, ganz wichtig. Und wo dann auch selber, also es ist als Trainer ist das relativ einfach, das zu erkennen. Also jetzt im High-Performance-Bereich ist es dann oftmals auch schwer, weil du halt immer denkst, ey, du bist Profiathlet. Du musst dahin kommen, dass du 5-mal pro Woche laufen kannst und guck mal, dass du das irgendwie hinbekommst. Und dann ist es natürlich oftmals so, dass es dann wirklich auch Sachen sind, die irgendwie am Athleten liegen. Aber irgendwann musst du als Trainer natürlich auch akzeptieren, das kriegen wir einfach nicht hin. Also müssen wir jetzt mit 3 Tagen pro Woche laufen gut sein. So. Bei Amateuren ist es oftmals schwieriger. Da siehst du das als Trainer relativ einfach. Als Athlet, Athletin willst du das Ganze aber nicht akzeptieren. Gerade auch, manchmal ist es auch wirklich so, auch wenn du talentiert bist beim Laufen, sagst du, nee, ich will aber 5-mal pro Woche laufen. Und dann redest du mit denen immer, nein, das brauchst du nicht. Du bist auch mit 4 Einheiten pro Woche schnell. Und dann, ja, aber ich will noch eine 5. Und letztendlich ist da dann natürlich der Athlet der Chef. Also du bist ja als Coach dann immer nur der Dienstleister und derjenige, der die Guidance gibt. Du kannst sie dann halt auf die möglichen Folgen aufmerksam machen und kannst sagen, du, ich glaube nicht, dass das Ganze funktioniert. Und spätestens, wenn sie sich dann verletzen, na gut, du hast recht gehabt, aber wenn sie es halt partout wollen, dann kannst du natürlich sagen, okay, wir machen das, aber es wird irgendwann nicht funktionieren. So. Und dann müssen sie halt mit den Konsequenzen zu leben lernen. Was ich aber sagen wollte, ist, dass es für die Athleten oftmals sehr schwierig ist, ihre Schwächen zu akzeptieren. Also, dass sie halt immer sagen wollen, nee, ich will aber jetzt ein guter Läufer werden. Ja, du hast aber noch irgendwie 5 Kilo zu viel. Ist mir egal, ich will ein guter Läufer werden. So, das ist halt immer so
das der Punkt. Das muss halt jetzt sein, ne?
Genau. Wir sind alle ungeduldig.
2025, das ist ja.
Da werde ich
der Beste der Welt.
Das ist genau so. Und beim Radfahren zum Beispiel ist das halt auch eine Sache. Ich glaube, beim Radfahren ist es vermutlich, glaube ich, am einfachsten, schnell zu werden. Also natürlich immer die Frage, woher man kommt. Wenn jetzt ein ehemaliger Radprofi Triathlon macht, wird es schwierig werden, für den beim Radfahren schneller zu werden. Aber für Otto Normalbevölkerung ist Radfahren, muss man eigentlich sagen, mehr oder weniger Input gleich Output. Und je mehr ich investiere beim Radfahren, desto schneller werde ich eigentlich. Dann kann ich natürlich noch ganz, ganz viel über die Position drehen, über das Material drehen. Also beim Radfahren ist es relativ einfach, schneller zu werden. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich halt mehr Kilometer mache, wenn ich mehr Trainingslager mache oder überhaupt mal ein Trainingslager mache, werde ich in der Regel schneller. Wenn ich besser auf dem Rad sitze als vorher, werde ich schneller. Also das sieht man dann ja auch letztendlich. Und da ist es aber, genau wie du gesagt hast, da muss man auch geduldig sein. Ich werde natürlich nicht innerhalb eines Jahres so und so viel Watt schneller werden, sondern das ist dann wirklich so eine Sache, ich packe mehr Briketts in den Ofen und irgendwann wird er halt heißer. Aber in der Regel ist es beim Radfahren so, wenn ich die Möglichkeiten habe, mehr Kilometer zu sammeln, vielleicht mal eine Woche Trainingslager einzuschieben, im nächsten Jahr vielleicht 2-mal eine Woche, dann vielleicht irgendwie mal einmal eine Woche, dann 2-mal, dann eine Woche 2-mal oder ein Trainingslager 2-mal, dann werde ich eigentlich beim Radfahren auch schneller. Aber da braucht man halt Geduld. Mhm. So. Aber ansonsten hängt es ganz viel damit zusammen, auch wirklich zu erkennen, was sind meine Schwächen, lohnt es sich an den Schwächen zu arbeiten und dann natürlich auch immer die Relation, also gerade so beim Schwimmen ist es halt wirklich so, wenn ich jetzt einen Athleten neu habe und der schwimmt, Klassiker ist ganz häufig bei Leuten, die Quereinsteiger sind, die kriegen das hin, die Strecke durchzukraulen, schwimmen dann so ihre 2 Minuten auf 100 Meter und da ist dann halt immer die Frage, lohnt sich eine 3., 4., 5. Einheit pro Woche, um dann von 2 Minuten auf 1:50 zu kommen und am Ende im Ironman 6 Minuten zu gewinnen. Wenn ich diese Zeit aber natürlich in die anderen beiden Disziplinen gesteckt hätte, wäre da wahrscheinlich viel mehr bei rausgekommen. Was sich aber immer lohnt, ist wirklich raus aus der Komfortzone und das haben wir auch schon ganz häufig gesagt und da ist jetzt irgendwie 1. Januar, finde ich, ein extrem cooler Zeitpunkt, zu sagen, ich gehe wirklich in Verein. Also das ist ja auch so, oder in eine Schwimmgruppe oder was auch immer. Und das ist auch ehrlich gesagt performanceunabhängig. Also auch Top-Athleten, die halt im Triathlon-Bereich relativ gut schwimmen, die aber vielleicht halt nochmal einen Schritt weiter wollen, und die irgendwie in der Stadt wohnen, die können natürlich auch wirklich sagen, gehe ich einfach mal in den Schwimmverein und versuche zweimal pro Woche, dreimal pro Woche irgendwie mit dem Master Swim Squad mitzuschwimmen oder irgendwie mit einem richtigen, in der DMS, so diese deutsche Mannschafts-, wie heißt es? DMS, was heißt das eigentlich?
Deutsches Mannschaftsschwimmen.
Deutsches Mannschaftsschwimmen, genau, das sind so diese Schwimmwettkämpfe, wo halt alle Strecken geschwommen werden von unterschiedlichen Schwimmern, dass man halt wirklich sagt, nee, ich gehe mal in den Schwimmverein, das dann im besten Fall noch mit den Trainern abspricht und sagt, hier, ich bin Triathlet, möchte aber besser werden, schwimme auch gerne bei euch bei der DMS mit und schwimme dann, das ist ja meistens bei den Schwimmern so die Langstrecken, 400, 800, 1500 sind ja nicht so beliebt, als Triathlet freust du dich dann, dass du die schwimmen darfst. Grinst du, kennst du wahrscheinlich von Erfahrung her.
Durfte ich alle schwimmen früher, 400 Lagen genau. Noch, 200 Delle.
Genau, da kommen dann halt immer so
Triathleten, die Bock drauf hat eigentlich.
Die machen das ja gerne. So, und im besten Fall spricht man das halt so ab, dass man tatsächlich dann auch an Tagen schwimmt, an denen man halt nicht die anderen Disziplinen hart trainieren will. Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Auch da ist wieder der Plan sehr wichtig. Also das ist eigentlich generell etwas, was ich jedem, der ohne Trainer oder ohne Plattform trainiert, macht euch einen Plan, dass ihr wirklich sagt, am Dienstag ist meine intensive Schwimmeinheit, am Mittwoch ist meine intensive Radeinheit, am Donnerstag ist meine intensive Laufeinheit. Oder wenn ich kein guter Läufer bin, setze ich die vielleicht an den allerersten Tag. Und das mache ich dann aber jede Woche. Dann habe ich mir da auch meinen Marker reingestellt. Nee, Mittwoch ist meine Track-Session, da gehe ich auf die Bahn. Im besten Fall gucke ich auch da, ist da vielleicht irgendwie ein Lauftreff, ist da vielleicht irgendwie eine Leichtathletikmannschaft in meiner Nähe, die ähnliche Programme machen. Und da halt auch nicht so verbissen sein. Also da ist es dann auch egal, ob da 200 da auf dem Programm stehen, ob da 400 da auf dem Programm stehen, ob da 800 da auf dem Programm stehen, ob da 1, 2, 3 Minuten Hügelläufe auf dem Plan stehen. Wenn die Intensität die richtige ist, also ich soll hart laufen, ich soll...
Aber es muss ja schon passen, ne? Weil ich weiß, da kommen wieder die Fragen, also wenn ich jetzt irgendwie, mein Plan sagt zur Phase noch Hügelläufe 200er, 400er und die laufen halt schon 1000er oder 2000er auf der Bahn irgendwo... Würdest du das trotzdem mitmachen? Das ist ja dann schon nochmal ein anderer Reiz.
Also tatsächlich, wenn ich nach keinem geplanten Plan trainiere.
Dann also ja. Du hast einen Trainingsplan und schließt dich jetzt in der Gruppe an. So, das ist ja das typische Ding. Du bist ja sonst als Triathlet dieser Lonely Wolf immer, trainierst alleine und die sagen, ah, wir gehen heute wieder mit 10 Leuten auf die Bahn, 1000er ballern. Du sagst, ja, ich kann leider noch nicht mit, weil ich muss noch 3x8x40 Sekunden Hügelläufe machen.
Letztendlich macht tatsächlich die Dosis macht das Gift. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich irgendwie vorher 10x200 gelaufen bin, was eine Gesamtbelastung von 2 Kilometern ist. Und dann laufen die anderen 10x1000. Das ist das Ganze halt verfünffacht. Also das ist natürlich zu viel. Da macht dann schon auch die Dosis das Gift. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass eigentlich die Intensität das Entscheidende ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn wir so Hit-Phasen, VO2-Max-Phasen haben, wo man halt versucht, den Hubraum größer zu machen, den Motor größer zu machen, aber dosiert, das ist ganz, ganz wichtig, das ist kein Vollgas, also da haben wir auch schon ganz häufig drüber geredet, das haben wir auch, das macht auch Sinn, aber letztendlich muss man sagen, sind das die Einheiten, die halt auch gefährlich sind, also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht überzieht. Und das ist ja auch tatsächlich der Grund, weswegen eigentlich Laktatkontrolle in den letzten Jahren so wahnsinnig viel Einzug gehalten hat, dass im Spitzenbereich halt einfach geguckt wird, dass die Athleten nicht überziehen. Und das ist natürlich im Hobbybereich, braucht ihr keine Laktatkontrollen machen, aber trotzdem müsst ihr wissen, das, was mich platt macht, sind die intensiven Einheiten. Und ich würde wirklich sagen, wenn ich in den richtigen Bereichen bin, und das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt halt, du trainierst nach dem Plan, Pushing Limits Club, und ihr sollt gerade im Bereich V2 Max laufen, kontrolliertes Vollgas nenne ich das immer ganz gerne, und dann seid ihr halt irgendwo in so einer Gruppe, die halt extrem schwellenbasiert trainiert, und ihr sollt wirklich eure Schwelle laufen, die bei den meisten deutlich langsamer ist als das, was ihr selber denkt, dann würde das am Prinzip vorbeigehen. Wenn ihr aber in dem richtigen Bereich seid, also sprich auch die Leichtathletikmannschaft trainiert gerade im V2-Max-Bereich und auch da ist im Leichtathletikbereich sehr viel passiert, dass du da Trainingsgruppen hast, die wirklich mittlerweile sehr schwellenbasiert trainieren oder die eher auch sagen, nee, wir haben eine Einheit pro Woche, wo wir versuchen, den Motor groß zu machen. Bei Leichtathletik ist das sehr häufig samstags der Fall. da ist es dann letztendlich egal, ob man 200er läuft, 400er läuft, 800er läuft oder Hügelläufe läuft. Wenn der Reiz der gleiche ist, würde ich immer sagen, trainiere lieber mit der Gruppe, nutze den Reiz, aber wichtig ist, dass das Ziel das gleiche ist. Also entweder schwellenbasiert oder halt VO2-Max-Training. Wenn das halt anders ist, dann macht es keinen Sinn. Also wenn man VO2-Max basiert trainieren soll, aber es ist dann doch nur Schwellentraining, dann macht es keinen Sinn. Und in der Regel ist es ja auch so, dass die VO2-Max-Einheiten in der Regel ein bisschen kürzer sind, über eine höhere Wiederholungszahl. Die wenigsten machen ja beim Laufen jetzt schon 3x3 Kilometer oder so. Das ist ja eh die Frage, macht das Sinn? Im absoluten High-Performance-Bereich kann das vielleicht Sinn machen, da dann auch wirklich hart ranzugehen. Aber in der Regel sind ja die VO2-Max-Einheiten eher so ein bisschen kürzer, wie beim Schwimmen auch, 50er oder 100er, maximal dann vielleicht 200er. Aber beim Laufen sind das dann halt die kurzen Sachen. Welche das dann sind, ist aber egal. Da macht die Gruppe halt auch wirklich mehr Sinn, macht auch eine andere Motivation. Das merkt ja jeder, der schon mal bei 3 Grad Dauerregen alleine rausgegangen ist und dann vielleicht auch mal drin geblieben ist. Und das kann ja auch sinnvoll sein, drin zu bleiben, weil man halt einfach sonst krank wird. Aber wenn die Gruppe halt wartet, und dann macht das halt doch mehr Bock. Und dann ist es halt ganz individuell wieder. Da kommt dann wieder zu dieser Punkt, bist du eher der Typ, der gebremst werden muss? Dann suche ich mir aber auch wirklich im Training Leute, die vielleicht ein bisschen schlechter sind als ich. Also, dass ich wirklich mit Leuten laufe, bewusst laufe, die mich eher nach unten drosseln, also dass ich nicht zu schnell laufe. Oder bist du eher der Typ, der so einen Tritt in den Hintern braucht? Und dann laufe ich mal mit Leuten, wo ich denke, mit denen kann ich gar nicht mitlaufen. Und dann merke ich aber am Ende der Trainingseinheit, cool, ich habe das ja doch geschafft. Die ersten 1-2 Wiederholungen sind sie mir vielleicht weggelaufen, weil sie den Stier zu doll bei den Hörnern gepackt haben. Ab Wiederholung 3-4 war ich dann dran. Und bei 5 habe ich dann geschafft, mit denen mitzurennen. Und dann merkst du auf einmal, krass, ich bin ja doch mit der schnelleren Gruppe mitgelaufen, was ich mir vorher gar nicht zugetraut habe. So, ja. Aber um das abzuschließen, wenn das Ziel das gleiche ist, dann macht es Sinn, mit der Gruppe zu trainieren. Und generell für diejenigen, die nach keinem Plan trainieren, versucht das Training wirklich zu kontrollieren. Also gerade auch was die intensiven Einheiten anbelangt. All out ist eigentlich für 99% der Triathleten, die sollten all out im Training gar nicht gehen. Sowohl was die Länge anbelangt, als auch was die Intensität anbelangt. Ihr solltet jederzeit beim Training das Gefühl haben, dass ihr eine Schippe drauflegen könnt. Auch wenn ihr irgendwie Killer-Einheiten macht wie 20x400. Auch da im High-Performance-Bereich, ihr lauft 20x400 in 68 bis 70 Sekunden. Das sind jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schnelle Männerzeiten. Wenn ihr dann die letzten 5 nur noch mit 72, 73, 74 lauft, dann war das eindeutig zu hart. Mhm.
Also weil am nächsten Tag halt einfach noch wieder die Session kommt. Ne? Aber ich finde, sehr genau, was du gesagt hast, dieses Abgleichen der Ziele. Also ne, habe ich eine Trainingsgruppe, habe ich eine Chance da mitzutrainieren, dass man im Vorfeld einmal abfragt, okay, was steht denn heute auf dem Plan? Und dann braucht man gar nicht wissen, sind das jetzt 200er, 400er, was auch immer, Hügelläufe, sondern einfach nur, was macht ihr heute thematisch, Schwelle, VO2 Max, worum geht's? Und dann kann ich in meinem Trainingsplan gucken, was steht da drauf? Wenn ich keinen Plan habe, ist es ja eh egal. Aber das finde ich ein super Tipp, um zu überlegen, individuell, okay, A, habe ich heute Bock auf die Gruppe oder will ich alleine grinden? Und dann B, wenn ich in die Gruppe gehe, passt es thematisch. Super, super Leitfaden, der super easy ist, den ich einfach mitnehmen kann. Ich habe noch eine Geschichte zum Schwimmen, die ich mir eben aufgeschrieben habe, wo ich nochmal zurück will. Du hast gesagt, okay, ich habe da Leute, da ist da ein großer Effort, um wenn die dann einmal mehr ins Wasser gehen, logisch für mich, wenn die eine Stunde fahren müssen oder sowas, macht das keinen Sinn. Dann kann ich halt gucken, nehme ich Zugseiltraining mit rein. Aber was ist, Schwimmbad ist in der Nähe, Bedingungen sind super. Aber es gibt ja dann auch viele Triathleten, die sagen, ja, ich bin guter Triathlet, aber ich bin ein schlechter Schwimmer. Ich habe jetzt einen Trainingsplan, da steht jetzt 3, manchmal sogar 4-mal die Woche Schwimmen drin. Vielleicht ist so 3-mal das, aber einmal lasse ich mal ausfallen. Ich gehe nur 2-mal, weil das ist mir sonst viel zu viel Schwimmen und auch da steht dann 3 Kilometer drin, aber ich schwimme nur 2 Kilometer, weil das ist mir einfach zu weit. Das ist einfach zu anstrengend und das ist mir zu, das mache ich lieber nicht. Und mein Gefühl ist da immer, für die Leute wäre es eigentlich gut, das A mal durchzuziehen, dass sie halt mal dann die 3 Kilometer schwimmen, weil ich habe ja im Schwimmen, das ist ja das Geile, ich meine, ich komme vom Schwimmen, ich habe keinen Impact. Das heißt, ich kann mir im Schwimmbad auch mal mehr wehtun oder es kann auch mal anstrengender sein, ohne dass es mein Training die nächsten Tage groß beeinflusst oder zu doll beeinflusst. Und am Ende ist es ja auch so, klar kann ich jetzt diese Argumentation, die du eben auch gesagt hast, sagen, ja, ach, warum soll ich jetzt da dreimal schwimmen, um dann jetzt am Ende statt einer Stunde irgendwie 57 Minuten zu schwimmen, die 3 Minuten oder die 6 Minuten beim Schwimmen, da packe ich die Zeit lieber ins Laufen oder ins Radfahren. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, wenn ich beim Laufen, beim Radfahren, beim Trainingsniveau angekommen bin, wo ich schon die Woche dann in Gesamtbelastung 10 Stunden trainiere oder 12 Stunden trainiere, wenn ich dann 1 Stunde mehr Schwimmen noch irgendwo drauf packe, habe ich ja auch eine höhere Gesamtbelastung fürs Herz-Kreislauf-System, was ja auch für die anderen Disziplinen gut ist, oder?
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Absolut. Also da sind ja viele Sachen drin. Also und es bringt ja auch alleine schon, es kann ja auch helfen, wenn ich jetzt ein Schwimmer bin, der 1 Stunde 10 schwimmt im Ironman und ich steige danach aufs Rad und kann sofort losfahren, weil mich halt einfach diese 3,8 Kilometer weniger müde machen oder weniger stressen oder was auch immer. Oder auch tatsächlich, was auch bei ganz vielen der Fall ist, dass sie sich im Schwimmen unwohl fühlen, unsicher fühlen. Gerade dann, ich meine, in den Ironman-Rennen ist es jetzt durch den Rolling Start einfacher geworden, aber bei den anderen Wettkämpfen, wenn ich einen Massenstart habe, fühle ich mich einfach sehr unsicher, weil ich halt kein guter Schwimmer bin. Und dadurch eine Fähigkeit im Schwimmen, ich bin besserer Schwimmer, fühle mich sicherer, das bringt ja auch schon ganz, ganz viel, weil halt einfach dieser Stress weggenommen wird und ich ganz anders in den Wettkampf reingehe, weil mich diese Situation des Schwimmstarts gar nicht so stresst. Also das ist auch ein Punkt, der gerade bei Einsteigern extrem wichtig ist, die nicht vom Schwimmen kommen, die wirklich Angst haben vor dem Schwimmstart. Das merkt man auch ganz klar immer in den Trainingslagern, wo wir dann ja auch manchmal Open Water Session haben. Dann hast du halt Athleten, die einfach echt total Stress haben, einfach nur mit 20, 30 Leuten gleichzeitig ins Wasser zu laufen, obwohl das halt ein Trainingstag ist. Und wenn die besser schwimmen, wird diese Angst natürlich auch immer weniger, weil die halt einfach mit ihren Fähigkeiten besser umgehen können. Also auch für die macht das halt Sinn. Und generell ist es so, dass Schwimmen tatsächlich vom Schwimmen kommt. Also dass du dich beim Schwimmen verletzt, du kannst so ein bisschen Schulterprobleme bekommen, wenn du halt das Training zu sehr steigerst. Da musst du halt einfach viel dran arbeiten, dass du deine Rotatorenkette stärkst, dass du halt auch so ein bisschen dich vorher aufwärmst, Armkreise machst, vielleicht auch ein bisschen mit dem Theraband arbeitest. Da muss man sich auch nicht komisch fühlen, wenn das, normalerweise sind das die Übungen, die die Top-Athleten machen, aber wenn man halt neu da ist, ist halt einfach der muskuläre Impact ist beim Schwimmen halt relativ groß. Aber der Impact auf den Bänder- und Sehnenapparat, also wie gesagt Schulter ausgenommen, aber du hast halt nicht diese Stoßbelastung beispielsweise wie beim Laufen, weil dein Gewicht ja getragen wird. Das heißt, tatsächlich kannst du beim Schwimmen eigentlich immer ans Limit gehen, ist jetzt auch nicht das Richtige, aber du kannst doch schon, du bist platt, hast auch kleine Muskelgruppen und in der Regel fühlst du dich 2 Tage später wieder gut. So, oder es ist sogar so, dann hat man es eigentlich geschafft, wenn man wirklich viel schwimmt und man springt irgendwann ins Wasser rein und denkt die ersten 400, 500, 600 Meter, man kriegt überhaupt nichts mehr hin und auf einmal gehen die Schultern auf und man hat ein super Wassergefühl und ein super Grip. Also das gibt's im Schwimmen auch. Also im Schwimmen ist es wirklich so, Schwimmen kommt vom Schwimmen. Das ist einfach so. Man muss einfach versuchen, dieses Wassergefühl zu entwickeln. Ob man es schafft, als erwachsener Schwimmer noch seine Technik grundlegend zu verändern, da können wir uns irgendwann gerne mal einen Schwimmtrainer einladen, der natürlich da sagen wird, das lohnt sich absolut, weil sie wollen ja auch ihre Workshops verkaufen und sowas alles. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin und ich guck mal so die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass Athleten richtig viel schneller geworden sind, wenn sie schon ein gewisses Niveau haben, ist schwierig. Aber wenn ihr halt Kraulenschwimmen zum Beispiel erlernen wollt und wirklich noch gravierende Fehler habt, also Rhythmusfehler habt, Atmungsfehler habt, Sachen, die man wirklich als Schwimmtrainer verbessern kann, dann macht es natürlich total Sinn, so einen Workshop zu machen und so ein Seminar zu machen, damit ihr halt überhaupt erstmal ein stabiles Niveau habt. Wenn ihr aber ein stabiles Niveau habt, ihr könnt 1000 Meter im Becken problemlos durchkraulen, seid halt auch nicht erschöpft. Dann muss man sagen, es ist wirklich so, je mehr ich schwimme, desto besser ist das Ganze. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich schon den Aufwand habe, dass ich zum Schwimmbad fahre, macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, nur 2 Kilometer zu schwimmen. Ja. Auch wenn man halt sagt, ich schwimme maximal Halbdistanz, also ich brauche ja nicht länger als 1,9 Kilometer zu schwimmen, macht es beim Schwimmen halt dann total Sinn, über Distanz zu schwimmen. Also wenn ich im Becken bin, kann ich auch 2,5 bis 3 Kilometer schwimmen. Und wenn mich die 3 Kilometer nicht mehr müde machen, kann ich auch 3,5 Kilometer oder sogar 4 Kilometer schwimmen. Das ist alleine wahnsinnig schwer, weil man beim Schwimmen natürlich auch jederzeit die Möglichkeit hat, rauszugehen. Das ist ja auch das Spannende daran.
Alle 50 Meter oder alle 100 Meter, je nach Becken.
Oder sogar alle 25 Meter. Klar, wenn man auf der anderen Seite rausgeht, ist ein bisschen Walk of Shame. Aber nee, genau,
das,
wie du sagst,
geht nicht. Das ist
du kannst jederzeit raus aus dem Becken. Und das ist beim Schwimmen Schwimmen ja auch so schwer. Beim Radfahren, ja, wenn du, musst du nach Hause kommen, beim Laufen ganz genauso.
Ja, das ist ja dieser Trick, ne? Lauf in voll eine Richtung 10 Kilometer, dann musst du 10 zurück, wenn du einen Longrun, genau, machen willst.
Genau.
Aber im Schwimmen, no chance, geht halt einfach nicht.
No chance, kommst du jederzeit raus. Aber jeder, der auch dann in der Gruppe schon mal über sich hinausgewachsen ist, der weiß halt, und das ist halt ganz häufig für viele das erste Mal im Trainingslager der Fall, boah, irgendwie war das jetzt gar nicht so schlimm, diese magischen 3000 Meter zu schwimmen. Und wenn ich das halt zweimal pro Woche mache und ich schwimme zweimal pro Woche 3 Kilometer statt nur 2 Kilometer, habe ich halt schon unheimlich viel gewonnen. So,
ja, und du verlierst dann nicht viel mehr Zeit, ne? Das ist ja auch das Thema.
Das sind 20 Minuten.
Genau, und das Ding ist ja, da hinfahren, umziehen, dann wieder duschen und so, das kostet so viel Zeit und das halt für, genau, wenn du dann nur 1500 Meter schwimmst oder sowas.
Das macht überhaupt keinen,
klar,
Sinn.
Klar, wenn ich absoluter Anfänger bin und gerade erst das Schwimmen lerne, das nur nochmal kurz als Disclaimer hier, dann kommt ihr nicht
nein,
weiter einfach. Ist ja auch völlig
nicht
okay.
Natürlich nicht.
Aber wenn ich schon irgendwie sage, ja, im Wettkampf, ich schwimme, ich kann ja durchkraulen. Ich kann ja die 1500 Meter durchkraulen. Ich kann ja die 1,9 Kilometer durchkraulen. Im Wettkampf muss ich auch nicht weiter schwimmen. Ich mache Mitteldistanz, dann reichen mir im Training, mache ich 100 Meter mehr, da reichen mir 2 Kilometer.
Genau. Und das ist halt beim Schwimmen, ist es halt einfach wirklich so, dadurch, dass wir uns in einem anderen Medium bewegen, ist halt dieses Gefühl, dieses Wassergefühl, es ist halt einfach das absolut Entscheidende. Und da ist es tatsächlich so, macht es einen riesengroßen Unterschied, ob ich halt 2 Kilometer oder 3 Kilometer schwimme oder irgendwann, wenn ich bei den 3 Kilometern anbelangt bin, 3 oder 4 Kilometer schwimme.
Ja.
Länger als 4, das ist dann manchmal schon, da muss man echt schon Schwimmer sein, weil dann wird es halt irgendwann wirklich so, dass die Technik auch einfach richtig, richtig schlecht wird. Und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen man eigentlich nahezu nie durchschwimmt. Es sei denn, man kommt nachher wirklich zur Wettkampfphase hin und ist kurz vor den Wettkampfdistanzen. Aber es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, als schlechter Schwimmer im Winter Tausender zu schwimmen, 4x1000 oder so. Das ist eine Einheit, wo ich nach den ersten 1000 Metern schon total müde bin. Die zweiten kämpfe ich dann irgendwie durch, die dritten schnappe ich mir dann Pullboy und die vierten dann am besten noch Paddles und dann geht, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, sondern dann macht lieber kurze Strecken, schwimmt 100er, 200er, schwimmt Pyramiden, 300, 200, 100 oder wie gesagt, verschiedene Dinge mit kurzen Pausen, um euch immer wieder auf die Technik zu konzentrieren. Aber der Punkt ist, um darauf zurückzukommen, Nicky Boy, was du gesagt hast, wenn ich hinfahre, ich finde immer so, 2 Kilometer muss gemacht werden. Und wenn man nachher schwimmen echt ganz gut kann, dann müssen eigentlich 3 Kilometer gemacht werden, um halt einfach dieses Zeit-Nutzen-Verhältnis in Relation zu setzen. So, und dann ist es natürlich ganz klar, ich finde immer, wenn man so 2x pro Woche schwimmt, das gilt eigentlich für nahezu jede Disziplin, dann hält man so ansatzweise sein Niveau. Wenn man 3x pro Woche was macht, im Schwimmen würde ich schon sagen, kann man besser werden. Beim Laufen und Radfahren, ja, Radfahren auch, Laufen so in Anführungsstrichen. Aber so die 4. Einheit, das ist dann das, wo ich wirklich Sprünge mache. Also wo ich dann auch wirklich auf ein neues Niveau komme. 2x muss eigentlich sein, sonst wird man schlechter. 1x ist kein Mal, 2x muss sein. 3x ist eigentlich so das Optimum. Beim Schwimmen ist das, wie gesagt, schon wieder sehr viel mit Aufwand verbunden. Aber wenn man halt wirklich sagt, ich will besser werden. Und da ist dann natürlich auch immer so der Punkt, was auch viele nicht bedenken. Ich bin ein sehr guter Radfahrer, ein guter Läufer. Im Schwimmen habe ich noch Potenzial. Und ich mache kürzere Distanzen. Da kann es natürlich immens viel ausmachen, wenn ich einfach eine halbe Minute oder Minute weiter vorne aus dem Wasser rauskomme, auf der olympischen Distanz beispielsweise. Ich mache irgendwelche Ligarennen und bin auf einmal mit Leuten unterwegs, die genauso gut Radfahren wie ich. Und dann merke ich auf einmal, ey, wenn ich 10 Meter Abstand halte, 12 Meter Abstand, spare ich ja total Energie, dann fahre ich schneller und laufe hinten raus auch noch schneller. Also da kann diese, ja, Minute natürlich, was
auch
die
auch auf der Mitteldistanz geht, das Gleiche.
Mitteldistanz extrem, aber ich meine jetzt, ich bin bewusst runtergegangen, ich kann ja im Grunde genommen sogar runtergehen zur Sprintdistanz, wo es ja auch draftingfreie Sprintdistanzrennen in den Ligen gibt. Und auch da kannst du ja einen riesengroßen Unterschied machen. Sitze ich in einer Gruppe, die fair fährt mit 5 Leuten, die genauso schnell fahren wie ich oder womöglich sogar schneller fahren als ich.
Oder fliege ich das ganze Feld, ja.
Wenn ich eine Minute später aus dem Wasser rauskomme, sehe ich die Leute ja gar nicht. So, und auf einmal fahre ich da Zeiten, die ich noch nie gefahren bin, auch ich verfähr und laufe danach trotzdem noch so gut. Also das,
ja, oder
das
du,
kann
oder
halt,
du fährst halt die Zeiten wie immer, aber mit einem viel geringeren Kohlenhydratverbrauch, Energieaufwand,
genau,
und dann, und je länger schneller die Distanz wird, wird dein Lauf halt einfach besser, weil du weniger,
genau,
Carbs rausgeschossen hast beim Radfahren, weil du nicht diese Harakiri-Verfolgungsjagd machen musstest.
Genau, absolut.
Das ist natürlich dann einfach ein Riesenunterschied. Ich meine, haben wir ja hier im Podcast auch schon bei deinen Athleten oft drüber gesprochen. So, ich habe in Erinnerung, kannst du mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber dieses Jahr war es, glaube ich, in Rot live bei einer supergeilen Gruppe und hat davon unfassbar profitieren können.
Absolut.
Genau. Und Fritz musste da Einzelkämpfer wieder durchs komplette Feld pflügen und klar, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Niveau bei den beiden Jungs. So, das ist, da sind wir deutsche Age Group Spitze bei beiden, was Zeitenplatzierung und sowas angeht. Und auch
aber auch das ist angeht. Natürlich.
Aber ich finde das halt ein cooles, gutes Beispiel. Und das kannst du ja individuell auf alles runterbrechen. So dieses Thema. Man hat es auch immer, du hast es gerade eigentlich, hast du allen diese, deswegen wollte ich da auch nochmal rein, diese Ausrede geliefert, ja, wenn ich da mehr schwimme, dann, ach komm, die 3 Minuten, die ich schneller bin. Das bringt ja nichts, so, ne, aber das ist ja nicht, dass du 3 Minuten schneller schwimmst, du kannst von mir aus entweder 3 Minuten, du kannst genauso schnell schwimmen wie vorher, aber wenn du entspannter aus dem Wasser kommst und schneller wechselst und auf dem Rad direkt Gas geben kannst, wird es einen Unterschied machen. Oder du kommst 3 Minuten weiter vorne raus und bist mit ganz anderen Leuten in der Gesamtperformance auch unterwegs, die dich dann pushen, die du pushst, die, wo eine ganz andere Renndynamik entstehen kann, wo das ist halt einfach Triathlon, ne? Das ist ja nicht nur, klar, wenn du jetzt sagst, du hast eine Strecke, da bist nur du und die Strecke, du musst sie absolvieren, dann investier die Zeit lieber anders. Aber halt, wenn es um die Gesamtperformance geht, einfach um am Ende eine Gesamtzeit besser dastehen zu haben, dann glaube ich, lohnt sich das immer, wenn ich dann vielleicht nicht 3-mal die Woche ins Wasser springe, aber dass ich dann zumindest halt sage, ich gehe nicht nach 2 raus, sondern ich mache halt die 3 Kilometer voll. Und wenn ich mich gut fühle, mache ich auch mal die 3,5. So, dass da diese Ausrede einfach nicht gibt, sondern dass man im Hinterkopf hat, das bringt mir hier auf jeden Fall was ich hier mache.
Genau, und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das du angesprochen hast, weil Fritz ja so einer ist, der halt in Rot dann die 59 Minuten jetzt schon mehr oder weniger safe schwimmt auf Hawaii. Sind es dann irgendwie 64 oder 67 Minuten? Das ist dann natürlich auch immer so die Frage, gerade auf Hawaii, wie sind die Bedingungen? Da kann man jetzt auch nicht immer Zeiten vergleichen. Rot, denke ich mal, ist immer schon immer ein recht gut genormter Kurs. Da kann man eigentlich immer sagen, schafft man es oder schafft man es nicht. Und da ist natürlich so ein Punkt, Fritz ist jetzt wirklich an so einem Niveau, wo man sagen muss, wie schaffe ich es da halt noch beim Radfahren mehr rauszuholen oder wie schaffe ich es beim Laufen mehr rauszuholen? Ich meine, wenn du eine 2:44, 46 als Amateur läufst, boah, da wird die Luft dann irgendwann ganz schön dünn und auch wenn du dir das Trainingsvolumen anguckst, da kannst du auch sagen, ja, so richtig viel mehr geht da letztendlich nicht mit einem normalen Job und dann ist jetzt bei Fritz ja auch noch Familie dazu gekommen, aber wir nehmen einfach mal diesen Athleten X, der halt einfach beim Radfahren und Laufen wirklich im Amateurbereich Weltspitze ist und der halt 59 Minuten auch schon gut schwimmt und da ist dann aber halt die Frage, okay, weil wenn der eine 57, 56 schwimmt, dann hat er natürlich eine komplett andere Ausgangsposition, weil dann sind wir genau in diesem Punkt, dass er Leute um sich rum hat, die auch absolut herausragend fahren. Dann kann er halt mit denen mitfahren und dann kann er vielleicht nochmal 2-3 Minuten schneller laufen, weil halt noch mehr Körner im Tank sind. Und da ist dann halt wirklich die Frage, wie schafft man das, dass er halt einfach nochmal besser wird? Und was da halt wirklich was bringen kann, ist, dass man wirklich in den Monaten November, Dezember, vielleicht sogar bis in Januar rein sagt, ich gehe jetzt wirklich mal in einen massiven Schwimmblock, also ich schwimme jetzt wirklich 6-mal pro Woche, schwimme nicht 4-mal pro Woche, sondern schwimme wirklich 6-mal pro Woche und schwimme auch 3-mal pro Woche in der Gruppe mit und schwimme dann nicht 3,5 bis 4 Kilometer, sondern schwimme dann mit der Gruppe wirklich 4 bis 5 Kilometer, schwimme vielleicht dann irgendwann auch mal 6 Kilometer, dass ich wirklich so dieses Limit verschiebe und gucke dann halt einfach, gelingt es mir, mein Niveau hochzubringen? Ich sage jetzt einfach mal eine 400 Meter Bestzeit von 6 Minuten auf 5 Minuten 30 zu bringen, dass ich halt dann das schaffe, im Sommer schneller anzuschwimmen, mit der Gruppe dann mit zu cruisen danach und setze ich das dann halt auch im Sommer um. Also das ist dann, aber da ist dann halt oftmals die Frage, haben die Athleten da Bock drauf? Weil in der Regel sind sie dann nicht die geborenen Schwimmer, also das ist schon mal klar und meistens ist es dann halt auch so, dass den Schwimmen halt nicht so wahnsinnig viel Spaß macht.
Absolut.
Und da, ja, und da dann halt wirklich, und da dann halt wirklich zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal 3 Monate lang irgendwie diesen sauren Weg rein und im besten Fall verändert sich dann während des Weges, dass sie halt einfach merken, ey geil, ich springe jetzt ins Wasser und mir machen die 4 Kilometer Einheiten überhaupt gar nichts mehr aus und schwimme mit der Gruppe und merke auf einmal, das ist ja ein riesengroßer Unterschied, wenn ich alleine schon so dieses, das weißt du auch, so diese Abgangszeiten, ich gehe irgendwie Hunderte ab, 10 mal 15 mal 100 auf 1,40 und auf einmal schwimme ich mit der Bahn, mit die auf 1,30 abgeht. Das ist ja immer so die magische Abgangszeit, auf 1,30 ab, heißt wirklich, ich komme in 1,15 bis 1,20 an, habe dann 10 bis 15 Sekunden Pause und 1,30 schwimme ich wieder los. Das ist dann ja Schwimmen. Also das sind ja dann wirklich richtige Schwimmer. Klar, dann gibt's halt so die Top-Cracks, die schwimmen halt noch schneller, aber ich sag mal, das ist wirklich schon die Creme de la Creme, die Abgangszeit 1,30 hat. Und wenn ich das dann einfach mal für 10 mal 100 schaffe und jedes Mal dann irgendwie an den Füßen mit einer 1,24, 1,25 ankommen, kurz ein- und ausatmen, auf die Uhr gucken und wieder ab, Das ist dann ja so, wo man denkt, ey krass, jetzt habe ich es geschafft. So, und das kann dann ja auch währenddessen der Fall sein, dass ich dann halt einfach merke, krass, ich schwimme hier halt einfach 4-5 Mal pro Woche, komme so zwischen 15 und 20 Wochenkilometern raus, und wenn das dann im Sommer auch klappt, dann hat sich das natürlich gelohnt. Wenn ich aber halt währenddessen merke, boah, mir machen halt einfach diese 5 bis 6 Einheiten pro Woche nicht keinen Spaß und es fällt mir auch nicht leichter, es verändert sich einfach gar nichts, dann muss man sich halt irgendwann die Sinnfrage stellen und dann [S2] Absolut. [S1] Ist natürlich so, dann muss man das halt irgendwann auch akzeptieren. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was du angesprochen hast, weil da ist dann wirklich so der Punkt, akzeptiere ich dann vielleicht auch sogar mal einen Rückschritt in den anderen beiden Disziplinen. Also laufe ich dann womöglich im März, April schlechtere Zeiten, bin dafür aber nachher beim Schwimmen besser und das zahlt sich dann im Sommer aus. Also das ist dann halt immer so ein Wabankspiel.
Da bist du natürlich aber auch schon wirklich, da muss man auch nochmal sagen, im High-Performance-Bereich wieder unterwegs.
0,5% definitiv.
Wenn jemand auch sagt, das verstehe ich ja dann auch komplett, ne? So, boah, Schwimmen macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Und ich bin Amateurathlet und ich mache das ja aus Spaß. Ja, mein Gott, dann kann ich mich entweder entscheiden, mir geht es um die Gesamtheit, dann muss ich es mal machen und quäl mich mal durch. Aber wenn du halt merkst, so, das ist gar nichts für dich, ja gut, dann ist es halt so, dann geh halt einmal die Woche schwimmen und mach halt da deine mindestens 3 Kilometer und lass das andere weg und ersetz es halt. Aber da sind wir natürlich dann wieder super individuell unterwegs. Ich denke für die...
Zweimal, Niki Boy. Einmal ist keinmal.
Zweimal. Statt dreimal, zweimal. Also ich denke für die meisten ist so dieses, als Triathlet 2x die Woche 3 Kilometer, das ist absolut machbar. Wenn ich nicht Anfänger bin, ne, sondern wenn ich schon... einfach die Wettkampfdisziplin durchkraulen kann, 1,5, 1,9 Kilometer, dann ist es definitiv machbar, auch wenn es anstrengend wird, aber das ist ja auch so, auf dem Rad ballern sie dann alle oder laufen immer zu schnell oder beschweren sich dann, wenn beim Laufen draufsteht, ich soll jetzt 37 laufen, aber beim Schwimmen kann es nicht lang genug und kurz genug, langsam genug und kurz genug sein. Das finde ich auch immer ganz spannend, so wie da dann doch die Unterschiede sind und die Prioritäten.
Aber trotzdem, ganz kurz, glaube ich, dass halt einige der Hörer vielleicht dann auch wirklich so Ligastarter sind oder sowas und die sich halt schon immer so ein bisschen darauf ausruhen, dass sie ja nicht so gut schwimmen, die aber trotzdem gute körperliche Möglichkeiten haben, und die sollten schon auch mal den Mut haben, wirklich zu sagen, ich meine, jetzt Januar ist fast schon zu spät, aber was zum Beispiel auch echt immer cool ist, ist mal so ein Schwimmcamp zu machen, das gibt's ja mittlerweile auch, also wirklich zu sagen, ich fliege jetzt irgendwo in den Süden, weil es macht halt einfach mehr Bock, im Freibad zu schwimmen mit einer coolen Gruppe, auch das irgendwie Warm-up dann am Becken ran zu machen und sowas alles, aber wirklich zu sagen, ich mache mal ein explizites Schwimmcamp, wo ich wirklich zweimal am Tag ins Wasser gehe, da habe ich einfach ein Monstergefühl und mache dann nur noch eine Einheit. Hab wirklich mal den Mut, über 1-2 Wochen lang die anderen beiden Disziplinen zu verändern, und dann komme ich mit einem höheren Niveau zurück, und dann fällt es mir auch nicht schwer, statt 3 Einheiten 4 Einheiten zu schwimmen, weil das ist ja das Faszinierende beim Schwimmen, wenn ich dieses Wassergefühl erstmal hab, dann macht das Schwimmen ja viel, viel, viel mehr Spaß. Also das ist ja eigentlich so, das ist ja in der Regel so, als Athlet springst du rein und dann so die ersten 400 Meter sind die schnellsten, weil du noch frisch bist, und beim Einschwimmen schwimmst du eigentlich die schnellsten Zeiten, wenn du ehrlich bist, und je müder du wirst, desto weniger Spaß macht das Ganze. Wenn ich aber so ein Schwimmniveau habe, was ich vorher angesprochen habe, und auf einmal schwimmst du 4 Kilometer durch und am Ende schwimmt dir dann nochmal Last One, Fast One, und dann schwimmst du womöglich eine Zeit nach einer Serie von 20 mal 100, die du noch nie geschwommen bist, dann ist es ja auch richtig, richtig cool. Also dann hast du ja auch, dann bist du ja ein anderer Schwimmer. Ob du jetzt, du bist kein richtiger Schwimmer, aber du bist halt für dich ein anderer Schwimmer. Du fühlst dich ja wie Michael Phelps auf einmal. Und wenn du das erreicht hast, dann hast du ja eine ganz andere Herangehensweise. Also ich glaube, dass da doch, na klar, das ist jetzt nicht absoluter High-Performance-Bereich, aber ich glaube, dass sich relativ viele jetzt doch auch so ein bisschen an die Nase fassen können und wissen, okay, wenn ich mal wirklich den Mut habe, im November, Dezember die anderen beiden Disziplinen so ein bisschen nach hinten zu stellen und mich mehr aufs Schwimmen zu fokussieren, würde ich im Jahr darauf, im Sommer darauf, dann halt doch die Ernte ernten. Also ich glaube, da gibt's doch so ein paar, die sich da an die Nase fassen können, und die sollten einfach mal den Mut haben oder jetzt vielleicht dann auch nochmal sagen, so okay, ich investiere jetzt vielleicht im Januar dann doch nochmal ein bisschen mehr ins Schwimmen und guck wirklich mal, was passiert, wenn ich nicht 3x pro Woche schwimme, sondern wenn ich jetzt im Januar über 5x pro Woche schwimme und dann die anderen 2 Male vielleicht mit der Gruppe ergänze, dann fällt das halt alles leichter. Also ich glaube, da sind doch mehr, als wir denken, für die das auch Sinn machen würde, da mal ein bisschen was zu investieren.
Ja, wer sich auf den Schlips getreten fühlt, machen. Weg vom Schwimmen, Nils. Ich habe noch eine Frage, die immer mal wieder kommt bei Leuten, die sich bei uns im Club anmelden, und dann schicken wir immer nach nach zwei Wochen, glaube ich, so eine E-Mail raus, ist alles klar, kommst du mit dem Club, mit den Funktionen klar, hast du Trainingsfragen oder sowas, und es kommt immer mal eine Frage, so, alles, also passt alles, ich habe aber nochmal eine Geschichte, und zwar, wenn ich jetzt Standardpläne trainiere versus einem 1:1 Coaching, wie viel mehr bringt mir ein 1:1 Coach? Also das ist ja dann immer so dieses, was da, ja, wo man schon sieht, okay, Triathlet, wie kann ich noch mehr rausholen? Was ist das Beste? Wie kann ich 1000% Performance maximieren? Und ich kann ja die Frage mal ganz kurz in zwei Sätzen beantworten und du sagst dann deine Ausführungen davon, weil du natürlich da viel, viel mehr drin bist. Aber für mich ist es so, immer wenn ich von außen drauf schaue, wie viel mehr kann mir ein Coach bringen? Die Frage ist irgendwie immer ein bisschen schwierig zu beantworten, meiner Meinung nach, sondern es ist so, es liegt ja an den Voraussetzungen. Wenn du einen guten Standardplan hast, wie bei uns im Club, und du kannst den 1:1 zu 100% erfüllen, dann kann dir ein Coach vielleicht gar nicht, also ne, ein 1:1 Coaching macht da bei dir gar keinen großen Unterschied, sondern dieses 1:1 Coaching macht dann vielleicht nochmal einen Unterschied eben in der Wettkampfphase und kurz vorher, weil du ihn anrufen kannst, weil du nochmal individuelle Tipps bekommst, weil du nochmal alles durchsprichst, weil du eine Rennstrategie durchsprichst und sowas, was du jetzt in einem Standardplan nicht hättest, was komplett individuell auf dich zugeschnitten ist, wenn wir uns die Race Week anschauen. Aber im Training daily, wenn du so einen Standardplan zu 95-100% umsetzen kannst, würde ich es gar nicht, also da würde ich sagen, bringt dir dann ein 1:1 Coaching gar nicht viel mehr. Aber wenn du natürlich arbeitsbedingt, family-bedingt, krankheitsbedingt, was auch immer, sobald du immer irgendwas hast, was dir in den Weg kommt, dass du diesen Plan nicht richtig, richtig gut umsetzen kannst und du hast dann einen Coach, der mit dir interagiert, der mit dir das Training anpassen kann, hoch, runter, sonst, und also noch vorweggestellt, nicht nur, dass du das Training umsetzen kannst, sondern dass du es auch ohne Wehwehchen, ohne Probleme umsetzen kannst, das ist auch immer nochmal das Wichtige bei Standardplänen, dann ist eben ein Coach natürlich ein riesen Gamechanger, eine 1:1 Betreuung, weil du eben alles individuell anpassen kannst, was Umfang, Intensitäten oder auch mal, ja, ich muss jetzt am Dienstagabend ist das Schwimmbad zu und ich kann nur Mittwoch schwimmen, im Standardplan steht jetzt aber Dienstag und du musst selber nichts umbauen, sondern der Coach macht das für dich, dann ist es da nochmal ein Riesenunterschied. Also es ist für mich so ein bisschen immer eine komplett individuelle Geschichte, wie gut kann ich mein anderes Leben, sage ich jetzt mal, an diesen Plan anpassen, wie gut kriege ich den Plan in mein Leben integriert. Wenn ich das gut, super gut hinbekomme, dann ist ein Standardplan genauso gut wie ein Coach. Wenn ich das nicht kann, dann ist ein Coach elementar besser. Wie siehst du es?
In der Regel stimmt es natürlich so. Also gibt es nichts zu sagen. Wenn du einen Standardplan durchziehen kannst und der Standardplan ist gut, dann wirst du am Tag X performen. So, das ist ganz klar. Und genau, was du gesagt hast, wenn ich dann vorher noch irgendwie andere Sachen. Das ist ja das Spannende daran. Es ist ja nicht nur Training, also es ist ja nicht nur das Training, was die Leistung beeinflusst, sondern da finde ich halt wirklich, habe ich auch schon öfter mal erzählt, ich habe ja jahrelang bei Toni Hasler, oder so lang war es nicht, 2-3 Jahre bei Toni Hasler trainiert, ein Trainer der 6-Wochen-Siegerin Natascha Bartmann, und das fand ich wirklich ein Konzept, was einfach sehr gut ist, was ich auch versuche anzuwenden oder wir versuchen anzuwenden mit unseren Athleten, dieses Vier-Säulen-Prinzip. Du hast halt einmal die Säule Training, du hast die Säule Ernährung, du hast die Säule Material und du hast die Säule Mindset und versuchst in allen Säulen 100% dessen zu geben, was dir möglich ist, finanziell, aufwandsmäßig, kopfmäßig, umfeldsmäßig. Und wenn du halt an jeder Säule dann an deine individuellen 100% rankommst, dann hast du halt eine Top-Performance. Und was du natürlich mit dem Plan abdeckst, ist das Training, das ist aber halt nur eine Säule von vieren, und du versuchst dann teilweise noch so ein bisschen die Säule Ernährung abzudecken, dass du halt reinschreibst, benutze in der Trainingseinheit Race Nutrition, gibst halt noch Grammangaben oder achte darauf, dass du unmittelbar nach dem Training Proteine zuführst oder wie bei uns im Club, dass du sogar schon eine Bilanz hast, die Gerichte auch angepasst sind, das ist natürlich auch sensationell, da kannst du schon wahnsinnig viel rausholen. Aber so Material und Psyche, das ist natürlich sehr schwer abzudecken, und da greift dann natürlich ein individueller Trainer schon nochmal anders, das ist aber genau das, was du gesagt hast. Was aber auch noch anders ist, und das ist das Interessante daran, dass wir jetzt erstmalig Athleten haben, die halt schon nach den Pushing Limits Plänen trainiert haben, die jetzt aber quasi ins individuelle Training
gekommen
sind.
Spannend, geil.
Ja, ja, das ist für, es ist auch eine super, super spannende Zeit und wo du halt auch merkst, dass die anderen Säulen extrem wichtig sind. Und sei es einfach nur die mentale Sache, dass du die anders ansprichst, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber was tatsächlich so ist, und das ist ja auch das, was ich schon öfter gesagt habe, was für mich eine unheimliche Herausforderung war, diese Standardpläne zu schreiben, die Intensitätsgestaltung, also so diese Prozent, die halt hinterlegt sind und die natürlich hinterlegt werden müssen. Und das ist wirklich etwas, was sich von Woche zu Woche verändern kann. Also dass ich wirklich, oder Woche für Woche vielleicht nicht, aber so in bestimmten Phasen verändern kann. Und gerade was so die rennspezifische Intensität, also so Halbdistanz, Langdistanz, da ist es dann halt, ist die Race-Pace dann vielleicht nicht 70% deiner FDP. Also erstmal wieder zu eruieren, was ist denn die FDP? Ich meine, das macht die App schon ganz gut, dass du wirklich so die Schwelle mittlerweile sehr, sehr, sehr gut berechnest. Aber halt, sind es dann wirklich 70% oder sind es 72% oder sind es sogar 76% der FDP Race Pace? Und da spielst du natürlich mit im normalen, im Training, im individuellen Training. Also da lässt du dann halt einfach auch mal die Einheiten, die Athleten Einheiten fahren, die vielleicht ein bisschen drüber sind, um zu gucken, laufen oder fahren sie gegen die Wand oder kriegen sie es womöglich hin und dann verschiebt sich das Ganze wieder.
Also kann ich so, das Rädchen noch ein bisschen, kann ich die Schraube noch ein bisschen fester ziehen? Knackt das Holz oder knackt es nicht?
Und da sind wir wieder genau bei dem, was ich gesagt habe, was mir halt so wahnsinnig viel Spaß macht. So dieses, wie kriege ich jetzt den von einer 74% auf eine 76% oder kriegen wir das sogar noch hin? Oder müssen wir auch reduzieren? Wie beeinflusst das die Laufperformance? Ich meine, das ist ja klar, du brauchst ja irgendwie als Trainer auch eine Herausforderung, wenn du das Ganze schon 12 Jahre machst. Und es kommen natürlich immer neue Methodiken hinzu. Das ist ja auch das, ich meine, was wir auch schon gesagt haben, wo wir jetzt gerade mit Core im Austausch sind, um irgendwelche Heat-Prep-Pläne zu bringen, was halt geil ist, weil ich dann halt auch so denke, Alter, wie schaffen wir das, das in die App zu packen. Das ist ja einfach sensationell. So, das ist ja einfach richtig cool. Und da dann auch diesen Support von Core zu haben. Also dann auch wirklich dran zu sein und zu sagen, ey, das ist ja der absolute Knaller. So, da freue ich mich halt einfach tierisch drauf, weil das halt jetzt auch im Januar ansteht. Aber das ist, glaube ich, dann nochmal einen großen Unterschied. Aber das macht auch, und das ist das, da bin ich dann wieder bei dir, das macht dann halt auch irgendwie so den Unterschied aus zwischen einem richtig geilen Kuchen mit Sahne oder halt ist noch die Kirsche drauf. Weißt du, also das ist halt auch das, was ja viele dann immer überschätzen. Ja. Also die denken dann, oh, wenn ich jetzt das Ganze individuell mache, bin ich auf einmal im Ironman eine halbe Stunde schneller. So, das ist, das sind dann aber meistens wahrscheinlich nur 5 bis 10, wenn es irgendwie hochkommt, 15 Minuten.
Ja, es liegt ja, ich glaube, das liegt ja genau an diesen Voraussetzungen, ne?
Genau.
Krieg's gut umgesetzt. Und wenn ich jemand bin, es ist ja auch, was du gerade gesagt hast, fand ich cool. Es ist ja auch super geil, mit so Standardplänen und einer Plattform zu starten, wie jetzt unserem Club oder einer anderen Plattform oder was auch immer, um zu merken, was bin ich für ein Athletentyp? Bekomme ich sowas gut in meinen Alltag oder bekomme ich sowas gar nicht und brauche ich da vielleicht mehr Support? Und dann kann ich da auch viel besser entscheiden, noch bin ich irgendwie der Athlet, der sagt, ja, ich kriege sowas mit den Standardplänen auch super gut umgesetzt oder ich kriege das gar nicht hin, will aber trotzdem irgendwie eine geile Performance bringen. Ja, dann ist halt bei dir der Weg, ist natürlich auch natürlich kosteneffektiver, aber das ist dann der Weg, den du gehen musst. Plus, du hast noch diese Benefits, die du gerade beschrieben hast, was natürlich dann auch so, klar, das ist auch dieses Coach-Ding oder der eigene Anspruch, so dieses, ich mache jetzt nicht jede Woche 70% der FDP, sondern ich guck mal, wie hoch kann ich gehen oder wie runter. Das ist ja dann auch die Sachen, die Spaß machen oder die auch beim Athleten Spaß machen können, weil das ist ja auch dann eine Zusammenarbeit, dass man dann irgendwie sieht, so, ich fühle mich super gut, vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr oder weniger machen. Finde ich super spannend. Habe ich gerade gar nicht erwartet in der Antwort.
Voll. Also das ist ja auch das Faszinierende für mich irgendwie. Also halt zu sehen, ich meine, das war jetzt ja wirklich so das erste große Jahr, zu sehen, wie die Athleten sich verbessern. Das sind ja teilweise echt auch massive Verbesserungen irgendwie so beim Laufen. Also klar, Langdistanz kriegt man auch hin, aber so Laufen ist ja eigentlich immer so der Klassiker. Und wenn du dann irgendwie Leute hast, die wirklich schon lange laufen und die 10 Kilometer schon in 39 Minuten laufen und die jetzt auf einmal eine 36 Minuten laufen. Das ist natürlich schon so, wo du denkst, Alter, 3 Minuten, das ist echt schon richtig massiv. Und wie gesagt, das ist kein Athlet, Athletin, die irgendwie seit 2, 3 Jahren läuft. So. Und das macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Also es ist schon echt krass, das zu sehen. Das ist natürlich auch eine super Motivation, zu sehen, dass das Ganze funktioniert. Und dann ist natürlich auch immer so die Frage, in welchem Bereich sind es dann diese 5 bis 10 Minuten? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Athletin bist, die irgendwie, also wenn ich jetzt von einer 10 Stunden 15 auf eine 10 Stunden 5 komme oder auf eine 10 Stunden 3 komme, dann ist es okay, aber dann denkst du natürlich, boah, vorne eine 9, das wäre schon irgendwie cooler. So, oder jetzt, wenn ich dann eine 36 laufe, schaffe ich das dann, die sagenumwobenen 35 Minuten zu knacken und sowas ja. Alles. So, das ist dann halt ganz viel, ja, keine Ahnung, vielleicht ist dann auch der super Laufschuh, Adidas, Supernova, keine Ahnung, oder Nike, Zoomfly, vielleicht musst du dann einfach auch nur einen anderen Schuh laufen, vielleicht ist dann einfach auch für dich dann der Essex schneller, Metaspeed, so, und dann auf die Idee kommst du gar nicht und der Trainer sagt halt, naja, lass ihn vielleicht mal irgendwie einen anderen Laufschuh ausprobieren und auf einmal merkst du, boah, mit dem laufe ich ja noch schneller, das ist ja ganz, ganz, also, weißt du, das sind so viele kleine Rädchen, die halt dahin führen. Aber eigentlich ist es einen guten Punkt, den du gesagt hast, weil wenn ich es schaffe, einen Standardplan gut zu erfüllen, dann bin ich schon echt, dann komme ich schon sehr, sehr, sehr weit. So, und das haben wir jetzt, dieser jetzt ja auch schon ganz häufig gemerkt. Also das ist schon krass. Und
du warst ja selber überrascht, was für Bestzeiten mit den Standardplänen einfach auch erreicht worden sind. So, wo du auch super stolz warst, kann man ja auch mal sagen. Aber die Pläne hast du ja nur geschrieben. Also das schreibe ich mir nicht auf die Kappe.
Aber gerade auch so die Schwellenberechnung von Jan und sowas alles, also da steckt ja auch viel drin. Also das muss man ja auch sagen. Also das ist ja auch, oder auch einfach das Zusammenspiel, dass ich halt einfach sage, lass uns das mal versuchen, so und so zu machen und dann setzt der Entwickler das sofort um. Also es ist ja klar, es ist definitiv, aber es ist ja nicht nur das Training. Also es ist ja schon auch so, wie funktioniert das Ganze.
Absolut.
Und gerade auch, was du gesagt hast, also das war ja so, ja, wo du auch gesagt hast, ach komm, wir machen da irgendwelche Pläne und die werden ja schon schneller. Und klar, selbst wenn ich nach einem schlechten Plan trainiere, ist es 99% dem Fall der bessere Weg, als wenn ich gar nicht nach einem Plan trainiere. Also das muss man wirklich so sagen. Deswegen ist es natürlich so, wenn ich nach einem Plan trainiere, werde ich schneller. Wenn du dann aber halt irgendwelche Zeiten hast, die wirklich schon, also im Ironman deutlich unter 9 Stunden, du kommst von einer 9:10 und machst auf einmal eine 8:40 auf der gleichen Strecke bei ähnlichen Bedingungen und hast halt materialmäßig nicht viel verändert, dann ist das schon so, dass du denkst, boah, in den Bereichen irgendwie 30 Minuten oder wie gesagt eben so beim Laufen, und da gibt's ja wirklich viele Beispiele. Das ist dann schon so, wo du, also das da haben wir uns schon ein paar Mal auf die Schulter geklopft. Das stimmt, ganz uneitel.
Ja, aber auch saugeil mit diesem, also was ein Coach leisten kann, das ist auch so eine Sphäre, weil ich da einfach nicht daily drin bin, ne? Die ich auch so gar nicht gerade mehr auf dem Schirm hat, aber die ja so logisch ist und natürlich weiß ich, dass dieses Thema, du sprichst mit deinen Athleten über Material, was kannst du da noch machen, wie sieht die Ernährung aus, was ist der alltägliche Stress und sowas, da kommen ja noch viel mehr Komponenten dazu und das ist ja auch das, was dann geil ist einfach in unserem Sport, wie viel du dich dann doch am Ende des Tages damit beschäftigen kannst, und das Training ist halt eine Komponente, die super wichtig ist oder was die wichtigste Komponente ist, aber es gehört halt auch noch viel mehr dazu, ne? Was eben das richtige Fueling, das richtige Material, die richtige Ausrüstung beim Laufen, auch für Longruns, was hast du da? Da rennst du natürlich nicht mit den Carbon-Schuhen und solche Geschichten ist natürlich wo du individuell einfach noch so viel auch machen kannst, was dann auch für die Gesamtperformance einfach dann.
Und was natürlich auch ist, das muss man halt auch sagen, das ist halt auch einfach kein geschützter Beruf, ne? Also es kann sich halt einfach auch jeder Coach nennen.
Das gibt natürlich auch schlechte, das stimmt.
Ist tatsächlich so, und da will ich jetzt auch nicht irgendwie ein Bashing betreiben oder so, aber du hast halt schon wirklich, also teilweise lernst du irgendwelche Athleten in Trainingslagern kennen, die mit einem Coach trainieren, und dann denkst du echt so, alter Schwede, was macht ihr eigentlich so? Und dann fragst du mal nach, was der Trainer denn für Erfahrungen hat, und ja, der hat schon mal einen Ironman unter 9 Stunden gefinisht, wo du so denkst, oh, okay, und das ist jetzt die Qualifikation, dass er ein guter Coach ist. So, und das ist immerhin, gibt's genauso im Bikefitting auch, haben wir auch schon drüber geredet, dass Athleten auf dem Rad sitzen wie einfach auf einem Schleifstein, und dann stellst du denen ein bisschen das Rad ein und dann sagst du, ach, du müsstest schon mal Bikefitting machen. Nee, habe ich gerade gemacht. Und dann denkst du so, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Sitzt irgendwie 2 Zentimeter zu hoch, und das sieht man sofort, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Also Coach ist halt auch nicht gleich Coach, das muss man halt auch sagen. Und leider gibt's halt im Triathlon, ich meine, es gibt mittlerweile wirklich schon viele, die einen sehr guten Job machen, weil da einfach die DTU auch einen sehr, sehr guten Job macht, muss man wirklich.
Mit der Ausbildung, ja.
Mit der Ausbildung muss man wirklich sagen, also klar gibt es auch solche und solche Landesverbände, aber in der Regel ist es wirklich so, dass du, wenn du Lizenzen machst im Deutschen Triathlonverband, Deutsche Triathlon Union, ist das schon wirklich sehr, sehr gut. Da hast du ein sehr gutes Wissenstransfer, auch die Wissensvermittlung wird immer besser, die Datenbank wird immer besser. Also es gibt viele gute Trainer in Deutschland, aber es gibt halt leider auch echt immer noch welche, wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst und wo du dann denkst, boah, das ist halt krass, dass die Athleten wirklich trainieren, weil die machen halt einfach mehr kaputt, als wenn die dann halt nach irgendwelchen Standardplänen aus dem Magazin oder aus dem Internet trainieren würden. Also das muss man halt auch sagen, dass da leider immer noch so ein paar Trainer unterwegs sind, wo du die wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Aber auch da muss man sagen, der Großteil der Trainer und gerade auch so die, die, glaube ich, länger schon am Markt sind und die auch einfach so ihr Standing haben, die machen schon wirklich einen sehr, sehr guten Job, erfinden sich neu, nehmen neue Trainingseinheiten rein und achten eigentlich immer darauf, dass das Wichtigste ist halt einfach die Gesundheit des Athleten. Das ist halt auch ein Riesenvertrauen, was man entgegengebracht bekommt. Die Athleten geben halt einfach ihre Gesundheit in deine Hände. Und die Trainer, die halt schon lange am Markt sind, die sind sich dessen bewusst, werden sich dem auch immer bewusster, dass das halt einfach das Entscheidende ist, weil wenn ich gesund bleibe, und das schließt sich eigentlich ganz gut der Kreis zum Beginn, das ist halt einfach wirklich das Wichtigste. Wenn ich gesund bleibe, verletzungsfrei bleibe, dann schaffe ich es halt einfach Woche für Woche zu grinden und dann genieße ich auch den Grind. Das ist ja auch immer eine Frage, wie definiere ich das Grinden, aber wenn ich das genieße und das Woche für Woche eine Schippe draufpacke, dann wird es eigentlich in der Regel immer gut und dann wird man auch besser. Das ist ja das Faszinierende.
Nils, du musst los. Die Zeit ist abgelaufen. Bist noch im Urlaub. Das heißt, wir müssen im limitierten Zeitrahmen heute stattfinden. Meine Frageliste ist noch lang und wenn ihr da draußen auch Fragen an Coach Nils hat. Wir wollen im neuen Jahr jetzt immer regelmäßiger so die Coaching-Ecke wieder auspacken hier. Also haut die Fragen in die Kommentare, schickt sie uns per Insta, DM, wie auch immer. Obwohl in den Kommentaren ist es am einfachsten, gerne hier auf Spotify oder irgendwo dann auf Instagram. Dann finden wir die und dann nehmen wir die mit rein und regelmäßig werden hier mal so eure Fragen zum Thema Training beantwortet. Ich finde das immer ganz geil. Und ich würde sagen, Nils, viel Spaß beim Wandern.
Skilanglauf.
Skilanglauf.
Jetzt geht's auf Skilanglauf.
Klassisch.
Genau. Klassisch. Geil. Ich bin gespannt.
Sehr gut. Also ab auf die Bretter. Bricht dir nichts, tu dir nicht weh. Und nächste Woche bin ich gespannt, was du erzählst, wie deine 10 Kilometer klassische Langlauf-PB ist, die du heute aufstellen wirst.
Ich weiß gar nicht, ob ich 10 Kilometer schaffe, aber ich werde es auf jeden Fall berichten.
Dann vielleicht 5. Stopp auf jeden Fall raus. Stopp bitte raus. Ich will die Zeit
mit. Ich nehme es mit.
Sehr gut. Also viel Spaß und bis nächste Woche.